Hallo und herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Podcast von DGAI und BDA anlässlich des Tags der Intensivmedizin 2026. In dieser Folge hören Sie den Audiomitschnitt unserer diesjährigen Podiumsdiskussion zum Thema Sepsis und Intensivmedizin der Zukunft. Dabei kommen eine Sepsis-Überlebende, ihr Ehemann, sowie Expertinnen und Experten aus Medizin, Pflege und Psychologie zu Wort. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie moderne Intensivmedizin Menschen nicht nur durch eine lebensbedrohliche Erkrankung begleitet, sondern ihnen auch den Weg zurück ins Leben ermöglicht. Das Bild zum Ton finden Sie auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal @bda_dgai. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anhören.
Intensivstation, das hört sich für viele so wie Endstation an, aber das ist es gar nicht. Es ist vielmehr der Weg zurück ins Leben, denn Intensivmedizin ist lebensrettend. Herzlich willkommen zum Tag der Intensivmedizin und zu unserer Gesprächsrunde, zu der wir Sie herzlich willkommen heißen. Wir wollen heute über die Perspektiven sprechen, die es gibt auf die Intensivstation von Ärztinnen und Ärzten, von Pflegerinnen und Pflegern, aber auch von Patientinnen und Patienten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute einen ganz besonderen Gast hier haben. Ich begrüße herzlich Cornelia Sichermann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Ihr Mann, Andreas Sichermann, ist auch mitgekommen. Schön, dass auch Sie uns hier besuchen. Ja, Sie haben eine Sepsis erlitten. Das ist eine Blutvergiftung, so nennt man das im Volksmund. Es ist die dritthäufigste Todesursache und trotzdem wissen wir gar nicht so viel darüber. Sie entsteht, wenn das Immunsystem im Grunde genommen im Körper außer Kontrolle gerät. Frau Sichermann, wie haben Sie das erlebt? Wie hat das alles begonnen?
Ja, ich war zu einer Operation im Krankenhaus und nach der Operation hat sich eben eine Sepsis entwickelt.
Wann war das?
Das war 2022.
Und was waren die ersten Symptome?
Also ich habe mich krank gefühlt, richtig krank. Ich habe schlecht Luft bekommen, ich habe geschwitzt unheimlich, mir war übel. Also es hat sich einfach anders angefühlt.
Anders als nur Grippe oder irgendein anderes Krankheitsgefühl?
Ja, also irgendwie hat man das Gefühl, das ist das mal was ganz anderes.
Und an welchem Punkt war klar, das ist eine Sepsis?
Ich habe es leider überhaupt nicht mitbekommen, weil mir gingen vorher quasi die Lichter aus.
Was heißt Lichter aus? Also Sie waren wirklich ohnmächtig?
Ohnmächtig, im Koma. Ich habe das alles gar nicht mitbekommen.
Und ab welchem Stadium wurde es dann lebensbedrohlich für Sie?
Also bevor ich ohnmächtig worden bin, habe ich es also so für mich abgeschlossen gehabt. Ich habe gedacht, jetzt stirbst und dann war es vorbei.
Sie machen das auch öffentlich. Sie sprechen auf Ihrem Instagram-Kanal zum Beispiel darüber. Mhm. Conny mit 3 Y am Ende, ja. Also gut zu finden. Ja. Sie erzählen da eben auch, dass Sie viele Operationen hatten, im Koma lagen und dass es sogar einen Moment gab, in dem Ihre Familie zu Ihnen gerufen worden ist, damit Sie sich verabschieden können von Ihnen. Wenn Sie heute auf diese Zeit zurückblicken, was hat Ihnen in dieser Zeit geholfen? An was erinnern Sie sich vor allen Dingen auch noch?
Also das Allerwichtigste war, dass meine Familie für mich da war, dass die wirklich tagtäglich an meiner Seite waren. Es war zwar am Anfang auf der Intensivstation wegen Corona nicht so. Das war eigentlich sehr schlimm. Aber ansonsten, die waren wirklich tagtäglich bei mir, haben mir Mut gegeben, haben mir gezeigt, ich wäre noch gebraucht.
Wenn Sie sagen Sie, also was heißt Familie dann? Also
ich weiß, mein Mann und meine Mama.
Also die Mutter ist nämlich auch ein ganz wichtiger, genau, Mensch in Ihrem Leben.
Ja, die ist so mein Anker. Die hat mich und vor allem meine Kinder. Ich wollte meine Kinder weiter wachsen sehen. Ich wollte Oma werden. Ich wollte einfach noch nicht gehen.
Und sind Sie Oma geworden?
Ja.
Aber nach der ganzen
danach, genau. Operation. Ja, und ich bin froh, dass ich das erleben darf.
Ja, das ist sehr schön. Herr Sichermann, Sie haben als Ehemann gerade in der Corona-Zeit wahrscheinlich wirklich die Hölle durchlebt. An was erinnern Sie sich, wenn Sie daran zurückdenken?
Erinnern? Das Ganze habe ich eigentlich durch einen Telefonanruf von meiner Tochter mitgekriegt. Also ich war auf der Arbeit, meine Tochter ruft mich in der Früh an, sagt, sie erreicht die Mama nicht, die Oma erreicht sie nicht. Und dann habe ich gesagt, nimm die Telefonnummer von der Station, ruf da mal an, frag nach. Dann kurz drauf hat meine Tochter wieder zurückgerufen und hat gesagt, die Mama liegt auf Intensivstation, hat operiert werden müssen nochmal, wir wissen nichts. Und auf das hin bin ich dann nach Hause gefahren, habe dann versucht, in der Klinik ein paar Mal anzurufen, bin dann aber leider nicht durchkommen auf der Intensivstation, weil die nur gewisse Telefonzeiten haben. Und ja, das war eigentlich, wie ich das mitgekriegt habe. Also wir haben weder einen Telefonanruf bekommen, was Sache ist, noch hatten wir bis zum nächsten Tag keine Auskunft, wie es hier eigentlich geht oder was überhaupt passiert ist.
Und dann war sozusagen auch nicht möglich, Sie zu besuchen?
Nein, wir durften dann auch nicht rein, weil ja Corona war. Und dann hat man mir eigentlich nur am Telefon gesagt, man musste sie nochmal notoperieren. Und man weiß nicht, ob sie die nächsten 48 Stunden überlebt. Also ja, und das war eigentlich nur die Aussage. Und mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt dann gar nicht.
Also Sie waren damals eben von dieser Sepsis betroffen. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Was für Auswirkungen hat das? Also Sie waren dann im Koma und Sie mussten dann direkt amputiert werden? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also als ich aus dem Koma aufgewacht bin, da musste ich, also beziehungsweise ich durfte es selber entscheiden, ob mein Arm amputiert wird. Also der war der Ausschlag. Wenn der nicht sofort amputiert wird, geht es eben weiter und dann werde ich sterben. Und da hat es eben geheißen, soll der Arm ab, ja oder nein? Und für mich war in der Situation, also ich habe das gar nicht umrissen, was mit mir passiert ist oder wie auch immer, aber ich habe vom Koma her immer so gehabt, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Und von dem her war für mich klar, Arm ab, dass es weitergeht.
Wie war das für Sie, so eine Entscheidung treffen zu müssen mit Ihrer Frau zusammen?
Mich hat man gefragt, ob ich das entscheide. Ich habe gesagt, nein, ich entscheide das definitiv nicht, weil das für mich eigentlich ja, zu dem Zeitpunkt gar nicht relevant war, weil ich das nicht realisiert habe, dass der Arm jetzt weg muss. Ich habe gesagt, wenn, dann soll sie das bitte selber entscheiden. Und aufgrund dessen hat man sie dann aus dem Koma aufwachen lassen, hat sie gefragt, was er ja gerade schon gesagt hat, entweder Arm ab oder sterben, und hat sie dann unterschreiben lassen für die Narkose und das, und die Amputation, und dann ist sie wieder eingeschlafen.
Und wie ist Ihnen da geholfen worden? Wie sind Sie da unterstützt worden in dieser Zeit?
Eigentlich gar nicht. Das war für mich eigentlich das, wo ich gesagt habe, ja, ich war hilflos dagestanden, weil ich gesagt habe, Was passiert jetzt? Was kommt jetzt? Man hat es gar nicht umrissen, dass jetzt der Arm weg ist, dann danach, okay, das war halt dann. Aber das Ganze ist am Tag vor unserem Sohn seinen Geburtstag passiert. Also der hat am 11. September Geburtstag, am 10. wurde der Arm dann amputiert. Ja, das kam dann erst so alles danach. Jetzt ist der Arm ab, was kommt jetzt als nächstes? Weil es war ja immer noch nicht so, dass es geheißen hat, sie ist über dem Berg. Weil es hätte ja jederzeit noch schlimmer wieder werden können. Und da war eigentlich der Punkt, wo ich sagte, da hätte man eigentlich ja, mehr Unterstützung braucht.
Wie sind Sie bei diesen schweren Entscheidungen unterstützt worden und beraten worden?
Ich war damals gar nicht so fähig. Also wie ich habe ja schon gesagt, ich habe das gar nicht umrissen. Ich war wahrscheinlich so unter Medikamente gestanden, dass ich das gar nicht so realisieren konnte. Und ich habe auch, das sind meine Erinnerungen noch, ich weiß, dass ich meinen Sohn damals nach der Amputation angerufen habe und gratuliert habe. Kann mich noch so vage erinnern, für meinen Sohn war das unheimlich schrecklich, diese ganze Situation. Und ich war mir überhaupt nicht bewusst, wie schlimm das alles ist. Also ich konnte es nicht realisieren. Ich weiß auch noch, dass ich die ersten Wochen nur an die Decke gestarrt habe. Also wirklich nur oben den Ventilator angestarrt habe.
Und wann wurde dann entschieden, welche weiteren Amputationen notwendig sind?
Naja, das war so, meine ganze Bauchdecke war nekrotisch. Das musste alles entfernt werden. Das habe ich dann gar nicht mehr so mitbekommen vom Fuß. Ja, ich habe es mal gehört, aber wie gesagt, ich war da wie gelähmt im Bett gelegen. Ich war nicht einmal fähig, dass ich mich alleine umdrehen kann. Das Schnaufen war für mich ein Highlight, dass ich das schaffe. Also ich war ja auch beatmet und Sauerstoffgerät, also was man halt so hat, verkabelt. Und Dialyse habe ich anfangs gehabt. Das habe ich alles so nicht mitbekommen.
Also man konzentriert sich dann in dieser
Aufs Situation. Schnaufen.
Aufs Atmen. Tatsächlich.
Ja, aufs Leben. Ums Überleben.
Muss auch ich mal atmen. In der Tat, Sie sind mittlerweile im Vorstand der Deutschen Sepsishilfe und beraten auch Menschen, Betroffene zum Thema Amputationen und haben auch eine Selbsthilfegruppe gegründet, Leben nach Sepsis. Mhm. Warum ist Ihnen das so wichtig, darüber so zu sprechen? Weil Sie können sehr gut darüber sprechen und so klar. Das bewundere ich sehr.
Danke. Für mich war die Sepsishilfe damals der einzige Ansprechpartner. Man wird da irgendwie entlassen, man liegt dann daheim im Pflegebett, weiß nicht, wie es weitergeht, hat von Sepsis noch nichts gehört. Ich habe damals einfach eine E-Mail geschrieben und habe Kontakt aufgenommen, wurde da echt super unterstützt und habe mich dann auch mit engagiert. Ich war dann bei Mitgliederversammlungen und so bin ich da reingerutscht. Das macht mir unheimlich Spaß. Und ich habe gemerkt, dass ich anderen mit meinen Erfahrungen weiterhelfen kann, weil ich schon einen Schritt weiter bin und weil ich das alles selber durchlebt habe. Und durch das, dass ich ja mehr oder weniger jetzt halt behindert bin und nicht so einfach das Haus verlassen kann und irgendwelche Selbsthilfegruppen, habe ich das Ganze online gestartet und habe aber die Resonanz bekommen, dass das eigentlich sehr gut ist, weil es geht vielen Menschen so, die dann wirklich daheim sind. Es muss nicht wegen Amputationen sein. Viele haben ja auch das Fatigue-Syndrom, dass die dann einfach müde sind. Die kriegen ihren Alltag nicht mehr auf die Reihe. Und da ist es leichter, dass man auf ein Knöpfle drückt und online kommt und sich mit anderen austauschen kann. Und das gibt einem Menschen einfach Kraft, weil man da verstanden wird.
Was hat Ihnen in dieser Zeit Kraft gegeben? Ich glaube, Ihre Frau, oder? So stark wie sie ist.
Ja, ich habe das für mich so angenommen und habe gesagt, okay, das ist deine Entscheidung. Du musst damit klarkommen und das macht sie sehr gut. Und ich unterstütze, wo es geht. Also ich fahre sie überall hin. Und bin immer dabei und engagiere mich auch selber mit, weil ich sehe ja, dass Resonanz da ist und dass es immer mehr wird, Gott sei Dank.
Ja, was Menschen, Patientinnen, Patienten helfen kann, wie es sich eben anfühlt auf Intensivstationen, das haben Sie jetzt schon ein bisschen angedeutet. Wir wollen auch weiter im Laufe des Gesprächs mit Ihnen nochmal sprechen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Wirklich sehr eindrücklich. Und wir wollen jetzt nochmal klären, was das mit medizinisch eigentlich bedeutet, eine Sepsis zu haben und was es bedeutet, dann mit einer Sepsis auf der Intensivstation zu sein und eben das Leben gerettet werden kann durch Ärztinnen, Ärzte, durch Pflegerinnen und Pfleger. Und wir begrüßen jetzt an dieser Stelle herzlich Professor Gernot Marx, Michael Steine und Professor Thorsten Brenner. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wir haben ja gerade eben auch gehört, was Cornelia Sichermann erzählt hat und ihr Ehemann. Ich möchte jetzt nochmal alle Menschen, die hier am Tisch stehen, vorstellen. Professor Dr. Gernot Marx ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und Direktor der Klinik für operative Intensivmedizin und Intermediate Care am Universitätsklinikum Aachen. Schön, dass Sie hier sind.
Sehr
und
gerne.
Uns noch aufklären können weiter über Intensivmedizin. Ich begrüße herzlich Michael Steine. Er ist Gesundheits- und Krankenpfleger auf der anästhesiologischen Intensivstation am Universitätsklinikum in Würzburg und aktuell studiert er im Master Advanced Nursing Practice an der Evangelischen Hochschule Nürnberg und macht auch eine Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesiepflege am UKW. Schön, dass Sie da sind und uns auch noch ein bisschen mehr Einblick in den Pflegealltag geben können. Und ich begrüße herzlich Professor Dr. Thorsten Brenner. Er ist Sprecher der Sektion Intensivmedizin des Arbeitskreises Intensivmedizin der DGAI, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und er ist Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Essen. Und er forscht seit Jahren auf dem Gebiet von Sepsis und septischen Schock. Und deswegen würde ich auch direkt gerne die Frage an Sie am Anfang stellen. Was passiert eigentlich genau im Körper bei einer Sepsis? Frau Sichermann hat von nekrotischem, also abgestorbenem Gewebe gesprochen. Also was passiert da genau?
Ich versuche es einigermaßen einfach zu gestalten.
Gerne. Frau
Sichermann hat es wunderschön beschrieben. Die Patienten empfinden ein niemals dagewesenes Krankheitsgefühl auf Boden einer Infektion. Das ist immer die Ursache. Man braucht irgendwo im Körper eine Infektion, sei es eine Lungenentzündung, sei es eine Infektion im Bereich der Harnwege, sei es eine Infektion im Bereich des Bauchraumes, die dann dazu führt, dass auf Boden dieser Infektionen das Immunsystem komplett verrückt spielt. Das Immunsystem reagiert über und führt dazu, dass nicht nur der Infektionsherd bekämpft wird, sondern alle anderen Organe in unserem Körper in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dadurch kommen dann schwerwiegende Organfunktionsstörungen zustande. Frau Sichermann hat über Dialyse berichtet. Das heißt, sie hat primär eine Infektion im Bauch gehabt, aber die Nieren sind schwer geschädigt worden. Sie hat Atemnot gehabt. Das heißt, die Lungen waren schwer mitgeschädigt, musste beatmet werden. Das heißt, wir haben eine lokale Infektion, die dann durch eine Überreaktion des Immunsystems zu einer Schädigung des gesamten Körpers führt. Und das ist das Bild, das wir bei einem septischen Patienten sehen. Und was in der Maximalform, wenn der Kreislauf in die Knie geht, zu einem septischen Schock führt. Und im Rahmen dieses septischen Schockes werden die Endstrombahnen, wie wir sagen, nicht mehr adäquat durchblutet. Und das führt dann zu absterbendem Gewebe in der Peripherie, das heißt im Bereich der Füße, im Bereich der Beine, im Bereich der Arme und auch im Bereich der Endstrecken, was auch die Bauchdecke betreffen kann. Und das ist genau das, was wir bei Frau Sichermann ja auch gesehen haben, dass, wie gesagt, der rechte Arm schwer geschädigt wurde, dass das rechte Bein schwer geschädigt wurde und die Bauchdecke in Mitleidenschaft gezogen worden ist.
Mhm. Muss ich mir da so vorstellen, dass der Körper sich auf die lebensnotwendigen Funktionen dann konzentriert?
Genau, das ist genau das, was der Körper macht. Im Rahmen eines Schockzustandes versucht er natürlich erstmal die lebenswichtigen Organe noch weiterhin zu durchbluten und diese Organe so gut es geht am Leben zu erhalten. Und er opfert damit dann die Dinge, die weit weg in der Peripherie liegen. Und da gehören natürlich, wie gesagt, Arme und Beine ganz primär mit dazu.
Mhm. Herr Marx, wenn eine Patientin, ein Patient in einem Zustand, wie Frau Sichermann das eben auch beschrieben hat, auf die Intensivstation kommt, was wird da als erstes gemacht? Also wird erstmal geschaut, woher kommt die Infektion?
Das machen wir auch, aber nicht als erstes. Frau Wichermann war eine Notfallpatientin und jede Notfallpatientin, jeder Notfallpatient, und sie hat es auch sehr schön beschrieben, sie ist ohnmächtig geworden. Das heißt, das allererste, was wir schauen, ob die Atemwege frei sind, ob sie sozusagen frei atmen kann oder ob zum Beispiel die Zunge nach hinten gefallen ist und es verhindert, dass man überhaupt richtig atmen kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann tatsächlich zu schauen, atmet die Patientin richtig und ausreichend, weil wir müssen ja dafür sorgen, dass der Sauerstoff ausreichend vorhanden ist. Wir haben, wenn der Patient oder die Patientin nicht mehr atmet, 3 Minuten Zeit, bevor das Gehirn geschädigt ist. Das ist sozusagen das Zweite. Das heißt, wenn, was ich vermute, Frau Wichermann selber nicht mehr so richtig geatmet hat, dass sie eben entsprechend von der Atmung unterstützt wird. Das kann man initial mit einer Maske machen. Oder eben auch, wenn der Patient gar nicht mehr atmet, dann entsprechend auch beatmen und sogar auch eine Intubation durchführen und dann sozusagen mit einer Maschine die Beatmung übernehmen. Und das Dritte ist dann eben der Kreislauf. Und hier geht es eben darum, dass der Kreislauf, also der Blutdruck hoch genug ist, genügend Flüssigkeit auch im Blutgefäßsystem ist, um dann eben den Kreislauf und das Herz-Kreislauf-System weiter in Gang zu halten. Das sind so die ersten Maßnahmen, die so das kleine Einmaleins eines jeden Mediziners, aber insbesondere eines Anästhesisten und Intensivmediziners darstellt.
Mhm. Da kommen Sie natürlich dann auch ins Spiel als Pflegekraft. Was machen Sie als erstes mit den Patientinnen, mit den Notfallpatientinnen, die mit einer Sepsis auf die Intensivstation kommen?
Zuerst hört man sich, wie Professor Marx schon gesagt hat, eine Team-Timeout an. Also man schaut, okay, was ist schon passiert, was steht wirklich zügig an und arbeitet das dann rigoros ab, um einfach Leben akut zu retten. Und dann schaut man an weiteren Pflegebedarf, welche Ressourcen hat vielleicht die Patientin, der Patient, wo sind Bedürfnisse, wo ist Bedarf. Je nachdem, kann mein Patient mit mir reden, kann es mit mir nicht reden, kann ich die Vitalparameter überwachen? Habe ich vielleicht noch weiter Diagnostik zu unternehmen mit meinen behandelnden Ärzten zusammen, um da einfach in einer sehr kurzen Zeit alles Relevante abzuarbeiten und darüber einen Überblick zu verschaffen?
Was ist für Sie als Pfleger wichtig? Also auch im Umgang eben gerade mit Patientinnen, die in einem Schock auch in der Tat sind, also zum Teil eben auch nicht bei Bewusstsein, aber eben wirklich von jetzt auf gleich eben in der schwierigen medizinischen Situation sind?
Also ganz grundsätzlich ist es das, wie gerade gesagt. Und dann gilt es natürlich, wenn man dann an die nächsten weiteren Tage denkt, dass man dann schaut, okay, wen gibt es noch weiter mit dazu zu holen? Gibt's das therapeutische Team sind nicht nur Ärzte, Pflegekräfte und Krankenhausmitarbeiter, sondern eben auch Angehörige und alle, die dazugehören. Und die zügig mit ins Boot zu holen und da eben zu vermitteln und weiter zu planen, auch was wird gewollt, wo guckt man weiter, wo sind Ressourcen da, welche Bedürfnisse müssen zügig erklärt werden, wo sind vielleicht Fragen, die uns wichtig sind, aber wo sind Fragen auf der anderen Seite auch wichtig zu klären, um eben dann für die Patienten, für die wir alles geben, auch wirklich den richtigen Weg zu gehen.
Und wie gehen Sie mit den Patientinnen und ihren Angehörigen dann ins Gespräch?
Das ist super unterschiedlich. Manchen muss man sehr professionell distanziert agieren, weil da einfach ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden muss. Manche brauchen eine sehr menschliche Ader. Es ist eine Gratwanderung dazwischen, dass man das adäquat findet. Es ist einerseits berufliche Expertise, dass man dafür ein Gespür bekommt, aber am Ende ist es immer was Persönliches, was für den weiteren Fahrplan einfach ultimativ wichtig ist, weil nur bei einem Vertrauensverhältnis kann man miteinander arbeiten.
Weil ich kann mir das vorstellen, gerade beim Thema Sepsis ist es ja wahnsinnig schwer, das zu kommunizieren, weil es ist so unglaublich, was da passiert. Ne? Also vielleicht
ja, wobei, man muss ja sagen, unsere Patientin hat es ja sehr gut beschrieben. Sie hat ja am Anfang gar nichts mitbekommen. Das ist dann wirklich das professionelle Abarbeiten der Standardversorgung eines septischen Schocks, was eben auch ganz wichtig ist, neben den Dingen, die ich eben gerade schon beschrieben habe, ist, dass man Blutkulturen und andere mikrobiologische und Diagnostik durchnimmt, weil es kommt darauf an, dass man möglichst schnell dann erkennt, wo ist denn die Infektion, die diese Sepsis, wie Professor Brenner das gerade gesagt hat, es muss eine Infektion geben, die müssen wir finden, wo ist das? Und dann eben entsprechend diese mikrobiologische Diagnostik machen, Blutkulturdiagnostik, dann ganz schnell Antiinfektiva geben, um den Keim zu bekämpfen. Je eher wir das machen, desto besser. Also jede halbe Stunde sind etwa 6% mehr Sterblichkeit. Also das muss möglichst in den ersten 30 Minuten, spätestens nach der ersten Stunde wirklich passieren. Und dann geht es eben darum, nochmal vielleicht auch mit Bildgebung, so eine Computertomographie oder anderen, je nach Konstellation der Patientin, dann eben die Diagnose zu sichern und gegebenenfalls eben auch eine Operation noch durchzuführen.
Ich kann mir vorstellen, es ist gar nicht so leicht, den Infektherd zu finden, weil es handelt sich ja meistens dann um multiresistente Keime und da kann man ja nicht einfach sagen, oh, dann nehmen wir jetzt mal das Antibiotikum. Wie geht man da vor?
Also grundlegend sind wir noch in der guten Situation, dass wir hier in Deutschland mit multiresistenten Erregern wir haben sehr viele Antiinfektiva in der Hinterhand, mit denen wir agieren können und das Multiresistenzproblem ist hier in Deutschland nicht so ausgeprägt. Mhm. Das heißt, bei den Patienten, die wir üblicherweise behandeln, haben wir gut behandelbare Erreger und wir wissen auch in der Klinik natürlich, welche Foci, also welche Infektionen am häufigsten sind und nach denen schaut man natürlich auch. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die Lunge steht ganz weit vorne, die Harnwegsinfektionen stehen ganz weit vorne und bei einer Patientin, die eine initiale Operation zum Beispiel am Bauch hatte und die sich nach der Operation nicht so entwickelt, wie man sich das vorstellt, ist natürlich sehr naheliegend, dass man vielleicht auch ein Problem im Bauch hat. Das heißt, das A und O ist wirklich, den Infektionsherd zu finden, ihn dann adäquat zu therapieren mit Antibiotika oder mit Antiinfektiva. In den meisten Fällen sind es dann Antibiotika und auch eine Reoperation zu machen. In den Fällen, wo wir keinen Erreger finden oder den Fokus gar nicht finden, das sind natürlich die Fälle, die extrem schwierig zu therapieren sind, weil man gar nicht weiß, worauf man konkret reagiert. Aber in den meisten Fällen haben wir, wie gesagt, Foki, die wir finden und in den meisten Fällen haben wir auch Erreger, die wir gut therapieren können. Das ist die gute Message, die dahinter steht.
Das hört sich schon mal ganz gut an. Bei Frau Sichermann war es, glaube ich, schwierig, das zu finden. Aber ich werde Sie mal fragen.
Sehr gut.
Vielen Dank erstmal soweit, Herr Dr. Professor Marx. Sie bleiben mit noch da und ich werde jetzt gleich noch mal Frau Sichermann fragen, wie sie das empfunden hat. Was haben Sie davon überhaupt mitbekommen, von diesen ganzen medizinischen Vorgängen, die gerade beschrieben worden sind?
Eigentlich gar nichts.
Gar nichts.
Da waren eher meine Angehörigen die Leidtragenden.
Macht dann so ein kleines Medizinstudium eigentlich durch, ne? So als Angehöriger. Das ist so meine Erfahrung gewesen als Angehöriger mit einem Patienten auf der Intensivstation, dass man plötzlich so merkt, okay, die Fachbegriffe merke ich mir jetzt einfach und ich verstehe jetzt die Zusammenhänge. Wie ging es Ihnen?
Ja, ich war eigentlich erst einmal froh, dass man überhaupt was gemacht hat. Weil es am Anfang ja nicht erkannt wurde. Und dann musste es ja schnell gehen. Und dann war aber eine ganze Zeit lang auch so, dass man nicht wusste, was für Keim oder was es ausgelöst hat. Also das war es mal bis heute ja nicht. Aber dass es dann zum Glück doch noch ein Antibiotika gegeben hat, was dann angesprochen hat, das war ja meiner Frau ihr Glück. Ja, und...
Wie geht es Ihnen? Also jetzt gerade auch in der Selbsthilfegruppe, Sie wissen ganz viel eben über Sepsis und klären eben auch auf. Also das heißt, diese medizinischen Vorgänge, die haben Sie sich dann natürlich, ja, da wird man ja Expertin wahrscheinlich, ne?
Ja, also ich habe mir vieles angeeignet. Ich sage aber immer dazu, ich bin kein Arzt. Meine Erfahrungen sagen, ich habe viel gelesen. Ich unterstütze auch die Kampagne Deutschland erkennt Sepsis. Ist ganz wichtig, damit sich Menschen informieren können. Und ich denke, Aufklärung ist einfach das A und O. Mhm.
Was sind da so die wichtigsten Punkte, um selber eine Sepsis zu erkennen?
Mir ist immer ganz wichtig, dass ich den Menschen die Symptome nahe bringe, weil es ist ja die dritthäufigste Todesursache und keiner weiß Bescheid. Beim Schlaganfall, da weiß jeder, die Anzeichen, oh, die Lippe hängt. Beim Herzinfarkt, oh, ich lang mir an die Brust. Und bei Sepsis weiß eigentlich so keiner Bescheid, ne? Und ich sage immer, es fühlt sich an wie eine Grippe, aber es ist anders. Es ist schlimmer. Man hat echt richtig Schmerzen. Und die Symptome, die sollte man einfach alle mal im Kopf haben. Man sollte mal drüber gehört haben, was eine Sepsis ist, dass man im Notfall vielleicht überlegen könnte es eine Sepsis sein und mitdenkt.
Mhm. Ja, sehr gut. Danke für diese Aufklärungsarbeit, die Sie da leisten. Ich komme auch Sie immer wieder im Laufe des Gesprächs besuchen. Ich freue mich immer sehr. Vielen Dank nochmal, dass Sie beide hier sind. Und wir wollen jetzt nochmal den Fokus ein wenig erweitern und schauen, wie eben Patientinnen und Patienten und den Angehörigen während des gesamten Aufenthalts auf der Intensivstation geholfen werden kann. Und dafür haben wir noch drei weitere Gäste, die ich gerne hier direkt mitnehmen möchte. Und zwar Dr. Susanne Bult, Professor Martin Schuster und Professor Hendrik Bracht. Kommen Sie doch bitte mit, verteilen Sie sich gerne hier an den Tischen und dann sprechen wir noch mal weiter über das Leben auf der Intensivstation. Dr. Susanne Bult, Sie leiten das psychologische Team der Intensivstationen sowie der Beratungsstelle für Beschäftigte am Universitätsklinikum Würzburg, da wo Herr Steine eben auch Pfleger ist. Sie sind Diplompsychologin und Psychoonkologin und Fachpsychologin für Notfallpsychologie und auch Ethikberaterin im Gesundheitswesen. Also wirklich sehr viele Aufgaben, die Sie da bewältigen. Ich bin gespannt, von Ihnen zu hören, was Sie über die Intensivstation und die Arbeit dort erzählen können. Ich begrüße auch herzlich Professor Dr. Martin Schuster, ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie an der RKH-Klinik des Landkreis Karlsruhe. Und wissenschaftliche Tätigkeiten, da beschäftigen Sie sich auch vor allen Dingen im Bereich Ethik, Nachhaltigkeit und Gesundheitsökonomie vertieft. Vielen Dank, dass auch Sie da sind. Und ich begrüße herzlich Professor Dr. Hendrik Bracht. Sie sind zweiter Sprecher des Arbeitskreises Intensivmedizin der DGAI und stellvertretender Klinikdirektor der Uniklinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Transfusionsmedizin und für Schmerztherapie auch am Evangelischen Klinikum Bethel. Schön, dass Sie hier sind mit Ihrer Expertise, diese Gruppe hier auch noch bereichern. Ja, Frau Bult, wir haben gerade ganz viel Eindrückliches gehört von Cornelia Sichermann. Was erleben denn Patientinnen und Patienten, die eben auf der Intensivstation sind, zum Beispiel eben auch in so einem Schockmoment wie nach einer Sepsis? Was passiert da emotional?
Also Ich kann es kaum besser beschreiben als Frau Sichermann und Herr Sichermann selbst. Für uns ist es als Behandelnde natürlich zunächst einmal ist die Intensivstation ein Ort medizinischer Sicherheit, soweit das möglich ist. Also alles, was möglich ist, ist an der Stelle gegeben. Für die Patientinnen und deren Angehörige ist aber die Lebensgefahr im Vordergrund und sie erleben einen Moment, einen existenziell bedrohlichen Moment. Die meisten Patienten, zum Glück wünsche ich ihnen, vielleicht nur einmal im Leben, während bei uns trotz der akuten Situation eine gewisse Selbstverständlichkeit da ist. Und es ist natürlich auch wichtig, dass in allererster Linie ganz schnell medizinisch Leben gerettet wird. Dennoch ist ja das drumherum wird erlebt von den Menschen und das beginnt dabei, dass man Sorge hat um das Leben des geliebten Menschen, der da liegt. Also Angst steht im Vordergrund, Ohnmacht steht im Vordergrund. Jetzt, wie Herr Sichermann es auch beschrieben hat, was geschieht jetzt eigentlich? Was bedeutet das? Was tun die alle? Und die müssen natürlich auch alle tun. Er hat ja auch beschrieben, ich war froh, dass etwas getan wurde, aber man sieht diese ganzen Geräte, die Gerüche, alles ist fremd und man hat existenziell bedrohliche Angst, also Ohnmacht, Unsicherheit. Man hat viele Fragen und ich höre oft von den Angehörigen, mir wurde das spät gesagt, es war natürlich in dem Fall Corona-Zeit, das ist natürlich nicht auf unseren Stationen üblich, dass man so alleine gelassen ist, es war der Zeit geschuldet. Nichtsdestotrotz ist das medizinische Leben retten erstmal wichtig und das Austauschen findet auch immer statt, aber verzögert natürlich. Und es führt auch zu Unsicherheiten. Und das Nächste, was passiert ist, ist Sepsis ist ein komplexes Erkrankungsbild, von dem auch das hat Frau Sichermann schon gut beschrieben, wir als Laien wenig wissen. Und selbst wenn mir der Arzt das gut erklärt, bis das alles bei mir ankommt, erzeugt es noch viel mehr Unsicherheit, weil viele Worte fallen, die ich vielleicht noch nie gehört habe. Also es ist ein Ort der Unsicherheit, der Angst und der Ohnmacht und des Kontrollverlustes. Das ist das Nächste. Die Patientin wacht irgendwann auf, weiß überhaupt nicht, wie ihr geschehen ist, kann möglicherweise nicht sprechen, kann sich nicht mitteilen, kann ihre Bedürfnisse nicht ausdrücken, wird angefasst überall, weiß nicht, mir hat eine Patientin mal beschrieben, es fühlte sich so an, als wäre sie von einem Raumschiff entführt worden. Es piepte überall an der Decke, war der Ventilator, irgendwelche Menschen haben über mich hinweg gesprochen, haben mich angesprochen und ich konnte mich nicht äußern. Also wie tragisch ist das? Und es führt auch keinen Weg dran vorbei an diesem Zustand. Es zeigt aber auch, wie wichtig das ist, dass wir Orientierung geben, dass wir immer wieder sagen, wo der Patient ist, dass wir die Angehörigen mit einbeziehen und dass die Tatsache einfach wichtig ist, dass wir auch emotional und psychisch stabilisieren, damit ein gutes Team entsteht zwischen den Angehörigen und den medizinisch Behandelnden. Und die Zeit ist natürlich für die Mediziner, für die Pflege nicht immer da. Die haben eine andere Rolle und deswegen bin ich ganz froh, dass wir als Psychologen auf unserer anästhesiologischen Station da mitwirken dürfen, unseren Teil dazu beizutragen, dass es so gut, wie es eben werden kann, wird am Ende.
Das haben Sie sehr eindrücklich gerade beschrieben. Vielleicht dann direkt den Ball zurückgespielt an Herrn Steine. Wie arbeiten Sie dann zum Beispiel mit Frau Bult zusammen auf der Station?
Frau Bult ist präsent auf Station. Sie geht wie eine Art Visite und ist damit präsent und für uns im Blick, dass wir merken, dass sie da ist und dass wir da auf sie zugehen können. Aber wenn wir auch bemerken, dass gerade bei Angehörigen oder bei Patienten vielleicht auch nochmal ein größeres Augenmerk ist, können wir das als Tipp einfach niedrigschwellig anbieten und damit dann Frau Bult in eine gewisse Richtung lenken. Oder aber auch, dass natürlich für uns als Behandler, dass viele Schicksalssituationen gibt, können wir auch einfach jederzeit hingehen und können sagen, hey, ich brauche vielleicht mal 10 Minuten von einem einfachen Gespräch. Und das heißt einfach wirklich nur mal wieder Zeit zum Atmen und zu atmen. Auch das ist einfach für uns als Team ganz, ganz wichtig, dass wir die Zeit zum Atmen auch haben, genauso wie Frau Sichermann oder Herr Sichermann.
Weil man muss das ja auch verarbeiten, was man dort erlebt. Ne? Also man ist ja empathisch und geht da mit rein und ist dann ja wie Teil dieser Familie oder dieses Kosmoses in dem Moment, in diesem Zimmer auf der Intensivstation. Herr Schuster, wie schafft man das dann eben, die PatientInnen, den Willen der PatientInnen und die Angehörigen wirklich gut mit einzubeziehen in diesem kompletten Team?
Man muss sich immer klar machen, wir haben ja immer diese zwei Elemente. Das eine ist die Frage, welche medizinische Maßnahme ist sinnvoll? Also was sollten wir jetzt tun? Aber das alleine reicht ja einfach nicht aus. Als zweites ist ja immer die Herausforderung, dass die Patienten oder dann, wenn die selber nicht sprechen können, die Patientin selber nicht sprechen kann, wie bei Frau Sichermann, die Angehörigen uns klären müssen, sind denn die Maßnahmen, die wir für sinnvoll halten, auch tatsächlich gewünscht? Und das ist in einigen Situationen, glaube ich, für jeden völlig klar. Natürlich soll alles gemacht werden. Klar, mein Angehöriger soll ja wieder sozusagen zum Leben kommen. Aber es gibt ja durchaus auch tatsächlich, und das war jetzt in dem Fall auch wirklich ganz toll geschildert, wirklich extrem schwierige Entscheidungen, wo man sagt, auch weil wir nicht 100% sagen können, ist diese Maßnahme jetzt 100% garantiert rettend und ist sie unbedingt notwendig oder nicht, sondern auch wir leben ja mit Wahrscheinlichkeiten im Kopf und sagen, ja, das erscheint uns sinnvoll, nach dem, was wir wissen, sollten wir das jetzt tun. Aber kann ich jetzt garantieren, dass dieser Schritt, wie dieser radikale Schritt einer Amputation, tatsächlich das Problem endgültig behebt? Nein, kann ich nicht. Und deswegen ist diese zweite Seite so extrem wichtig. Wir brauchen immer einen klaren Patientenwillen. Oder wenn der Patient, die Patientin es nicht selber sagen kann, müssen die Angehörigen da einspringen und sagen, ja, ich kann aus dem, was ich weiß über meine Angehörige, meinen Angehörigen quasi schließen, was wäre jetzt von dem Willen gedeckt? Und wie gesagt, in einigen Situationen völlig klar, in einigen Situationen extrem schwierig. Aber es gibt natürlich auch immer Situationen, wir haben ja nicht nur so ganz junge Patienten auf der Intensivstation, sondern wir haben ja zum Teil auch Patienten, die eben schon sehr, sehr fortgeschritten sind im Alter oder auch sehr, sehr multimorbide sind, wo man schon merkt, es nähert sich langsam dem Lebensende. Und dann müssen wir ja ganz oft auch so Kompromisse finden und sagen, was ist tatsächlich jetzt noch gedeckt? Und an welchem Punkt verpassen wir eventuell den Absprung, wo der Patient, die Patientin für sich sagen würde, nee, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Jetzt ist sozusagen auch mal gut, mein Leben darf auch mal zu Ende sein. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen engen Kontakt mit den Angehörigen und mit den Patienten, soweit es geht, suchen und sozusagen das versuchen auszubalancieren, medizinische Sinnhaftigkeit und Patientenwille. Und daraus entsteht eigentlich erst die Indikation, eine Maßnahme wirklich zu machen oder eben sie auch zu lassen.
Mhm. Ja, das ist total wichtig, genau. Sie stimmen zu. Genau, Sie können gerne was dazu sagen, genau.
Ja, naja, das ist ja für Angehörige, Herr Sichermann hat es auch vorhin gesagt, maximal überfordernd. Und da ist auch eine Unterstützung manchmal hilfreich, dass man das medizinische Wissen, was im Arztgespräch mitgeteilt oder erarbeitet wird, auch nochmal mit ein bisschen Abstand meine ich manchmal 2 Stunden, mit den Angehörigen bespricht und dass jemand an der Seite ist und nochmal auch sozial diskutiert, was bedeutet das für unsere Familie. Weil im ersten Moment wollen wir alle gerne leben, egal wie alt wir sind. Aber Sie haben vollkommen recht. Das muss für uns als Behandelnde ist manchmal klar, eigentlich gibt es keine medizinische Indikation mehr. Aber der Angehörige möchte natürlich nicht loslassen und der Patient möchte auch nicht loslassen. Wir wollen alle leben. Häufig ist es aber so, dass diese Möglichkeit, über die palliative Versorgung zu sprechen, gebraucht wird, um dann nochmal ins Arztgespräch reinzugehen. Und da haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht, die Angehörigen den ein bisschen Zeit zu geben und genau das noch mal zu bestärken, was der Arzt im ersten Gespräch schon gebahnt hat. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht, das gemeinsam noch mal nachzubesprechen.
Sie haben das ja vorhin schon angesprochen. Also für die Angehörigen ist das so ein bisschen wie ein Medizinstudium im Zeitraffer. Man soll natürlich sehr fokussiert ist auf die eine Erkrankung, aber in ganz kürzester Zeit soll man quasi alle medizinischen Details verstehen und dann eine Entscheidung treffen. Das funktioniert natürlich in letzter Konsequenz nie. Das ist natürlich im gewissen Sinne immer eine gewisse Fiktion drin. Und deswegen ist das ja dieses Vertrauensverhältnis so wahnsinnig wichtig, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Angehörigen oder die Patienten verstanden haben, dieses Team, Pflege, Ärzte, die hängen sich da so rein, die kümmern sich so drum, die wollen wirklich das Beste für meinen Angehörigen oder für mich selbst, wenn ich der Patient bin. Und ich vertraue ihnen jetzt einfach. Und auf der Basis kann ich dann auch sagen, ja, jetzt gebe ich diese schwierige Entscheidung einfach ein Stück weit ab. Und wenn dann sowas ganz Hartes kommt, wie wir müssen halt jetzt amputieren, es geht sonst nicht, zu sagen, ja, ihr werdet euch das nicht leicht gemacht haben. Ihr werdet genau überlegt haben, was ist für mich jetzt richtig und was ist für mich vielleicht nicht richtig. Und dann kommt ihr zu so einer radikalen Entscheidung, aber ich vertraue euch, es wird sozusagen stimmen. Und auf dieser Basis des Vertrauens machen wir unsere Arbeit. Und deswegen ist das so wahnsinnig wichtig, dass man die Zeit hat, mit den Angehörigen zu reden. Und das ist in diesem natürlich wahnsinnig hektischen Klinikalltag oft ganz, ganz schwierig. Aber dass man immer wieder versucht, sich das tatsächlich auch die Zeit rauszustemmen und zu sagen, nee, es reicht nicht sozusagen jetzt die 7. medizinische Maßnahme noch gemacht zu haben, sondern wir brauchen gleichberechtigt diesen zweiten Teil. Das ist einfach ein Teil unserer Tätigkeit, unserer Aufgabe. Und vor allen Dingen auch, wir wissen ja mittlerweile aus vielen Studiendaten, die vor allen Dingen auch mit Hilfe von Psychologen erhoben worden ist, die Verarbeitung eines solchen Intensivaufenthaltes sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen ist häufig ganz, ganz schwierig. Und je mehr das Team vorher reingesteckt hat darin, desto geringer ist die Gefahr, dass anschließend wirklich schwere Belastungen daraus mitgenommen werden. Man kann es nicht immer ganz vermeiden, aber man kann versuchen, sozusagen genau diese Situation, ja, es war vorhin ganz toll dargestellt. Es ist eine absolut existenzielle Situation. Man hat Jahrzehnte mit einem Menschen verbracht und auf einmal hängt er da auf der Klippe und man hat das Gefühl, der kann jede Sekunde runterfallen. Und das ist ja auch so. Und in der Situation das Gefühl zu haben, ja, ich bin sozusagen aber aufgehoben in so einem Team. Gerade die Pflege ist häufig viel, viel enger noch am Patienten als wir als Ärztinnen und Ärzte. Das ist quasi das ganz Essentielle. Und wenn die Kommunikation zu gut gelingt, dann glaube ich, kann das auch wirklich gut werden. Und wenn sie manchmal nicht gut gelingt, dann ist das für uns alle eine riesen Herausforderung. Mhm.
Vielleicht, Herr Brenner, wie kommuniziert man dann aber in dieser Situation, wo eben alles auf einmal passiert, oft nicht viel Zeit ist und vielleicht auch sogar unter den Medizinerinnen und Medizinern ein bisschen Unsicherheit ist? Kommuniziert man das dann auch? Ich weiß nicht, ob jetzt die Patientin über den Berg ist, wenn die Amputation stattgefunden hat.
Ich glaube, Transparenz ist immer das A und O. Ehrlichkeit und Transparenz schafft Vertrauen, auch gegenüber den Angehörigen und Zugehörigen der Patientinnen und Patienten. Klar ist, wenn es um die Kommunikation geht, in der Akutsituation, selbst ist es ein absoluter Notfall, dann ist der Fokus auf dem Patienten und das Ziel muss sein, diesen Patienten zu stabilisieren mit den Maßnahmen, die Professor Marx vorhin beschrieben hatte. Aber diese Erstversorgung ist ja irgendwann mal so weit durch, dass man sich Zeit nehmen kann, um zu kommunizieren. Und ich fand es vorhin fast ein bisschen schade, dass sich die Familie jetzt nicht richtig gut hat mitgenommen, gefühlt hat in der Situation, weil ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Professor Schuster hat eben vom Behandlungsteam gesprochen, von den Ärzten, von den Pflegenden, von den Psychologen auf Station. Ich würde die An- und Zugehörigen als Teil des Teams bezeichnen, die mit diesem Weg gemeinsam gehen, mit uns, mit dem Patienten. Und wir gemeinsam formen ein Behandlungsteam, das den Patienten zurück ins Leben bringen soll. Und für die Kommunikation ist es, wie gesagt, das A und O, auch wenn man sich selbst nicht sicher ist, das genauso offen und transparent mit den Angehörigen zu besprechen. Wir haben ein lebensbedrohliches Erkrankungsbild, wo im septischen Schock auch heute noch über 40% unserer Patientinnen versterben. Das heißt, wir können, wenn wir so einen Patienten nicht haben, sagen, wir wissen, wie es ausgeht. Wir wissen es einfach nicht. Und diese Unsicherheit, die darf man und soll man auch gegenüber den Angehörigen ganz transparent kommunizieren, weil nur Ehrlichkeit und Transparenz schafft Vertrauen.
Auch nicht ganz leicht damit umzugehen mit dieser Transparenz, aber in der Tat habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es mir lieber war, dass ich weiß, worauf ich mich vielleicht einstellen muss und vielleicht diese Unsicherheit, dass man da lieber lernt, mit umzugehen. Ich würde Sie gerne noch mal, Herr Bracht, fragen, wie muss denn eine Intensivstation gestaltet sein, dass sie Angehörigen freundlich auch ist? Weil das haben Sie getan am Krankenhaus in Bethel, am Evangelischen Klinikum Bethel. Also was gehört da alles dazu? Auch die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten, auch Raum zu schaffen für diese Gespräche, nehme ich an.
Ja, Raum zu schaffen ist extrem wichtig, aber damit ist gar nicht so sehr der physische Raum gemeint, sondern eher die Zeit dafür. Das ist jetzt gerade auch schon sehr häufig gesagt worden, dass das gerade in unserem hektischen Alltag dann häufig eben nicht so passiert, wie wir uns das vorstellen. Man muss die Zeit aber reservieren und sich die auch nehmen. Und was die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ist ja gerade auch schon ganz viel über die psychische Belastung der Patienten, wenn sie es denn überleben, und auch ihre Angehörigen gesprochen worden, die dann danach und in der Folge auftritt oder auch während des Aufenthalts. Auch da gibt es gute wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die zeigen, dass die Angehörigen Besuchszeit oder die Interaktion ganz generell gesagt, oder dass man es jetzt Besuchszeit nennt oder wie auch immer, auch weil Professor Brenner gerade gesagt hat, man sieht sie als Team oder als Teil des Behandlungsteams, dass das eminent wichtig ist und dass da auch, und da müssen wir vielleicht auch ganz selbstkritisch sein, wenn man jetzt schon ein bisschen längeren Zeitraum der Intensivmedizin überblickt, so wie ich, dass das auch ein bisschen ein Paradigmenwechsel ist, ne? Dass man früher dieser angehörigen Rolle in der Behandlung des Patienten gar nicht so eine große Bedeutung beigemessen hat. Und dann gab es Besuchszeiten auf Stationen, die waren dann von 4 bis 6 Uhr oder so. Und dann waren die da 2 Stunden. In der Zeit hat man dann auch die ganzen Gespräche geführt, wo man dann auch aufgeklärt hat über gewisse Interventionen und so. Wenn man den Tag nimmt, ist das natürlich ein sehr kleines Zeitfenster und so weiter. Also wie gesagt, dort hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und das Label, sage ich mal, angehörigenfreundliche Intensivstation, beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem Art und Umfang der Interaktion mit den Angehörigen, mit den Ärzten, aber vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, die Interaktion der Angehörigen mit ihren Angehörigen, also mit dem zu behandelnden Patienten. Und ich glaube, das muss man sicherstellen. Und da kommt man natürlich auch, sage ich mal, an Kompromissstellen, die man da eingehen muss, weil natürlich wird während des Tages auch viel gearbeitet an den Patienten. Es findet Bildgebung statt zum Beispiel oder die Pflege macht Maßnahmen. Aber auch da, wie gesagt, Paradigmenwechsel, auch von Seiten der anderen Berufsgruppen, die früher natürlich auch eher so eingestellt waren, dass die Angehörigen da eher als störend empfunden werden, weil man ja seine Arbeit machen will am Patient. Aber dadurch, dass man erkannt hat, wie wichtig diese Interaktion vor allen Dingen zwischen Patient und Angehörigen ist, und Frau Sichermann hat es ja auch gerade beschrieben, ne? Ihr wichtigstes Ding war, dass als sie wieder wach war, dass ihre Angehörigen verfügbar waren, dass sie mit denen interagieren konnte. Das war viel wichtiger als viele andere Sachen. Und das wiederum ist ja dann am Ende auch wahrscheinlich das Stellrad, was über, sag mal, die Größe und Art der traumatischen Erfahrungen, die man nun mal macht während so einer Intensivbehandlung und die bei den meisten ja auch nachgewiesen ist, dass es da eine PTBS, also eine posttraumatische Belastungsstörung einfach gibt, durch diese existenzielle Situation, in der man da einfach auch ist, dass die dann weniger wird, wenn man mehr Angehörigeninteraktion hat. Also dazu gibt es auch wirklich wissenschaftliche Untersuchungen dazu aus der Intensivmedizin, die genau das zeigt. Und deswegen muss man dort an dieser Stelle, auch wenn es manchmal schwerfällt, im Behandlungsteam diese Kompromisse eingehen und sagen, okay, es gibt keine Begrenzung, wann und wie in welchem Umfang Angehörige da sein sollen und interagieren sollen mit dem Patienten, sondern es wird nach Bedarf entschieden. Ne? Mhm. Und den Bedarf entscheidet im Wesentlichen, wenn das denn kann, der Patient und ansonsten das Behandlungsteam zusammen mit der Pflege. Ne? Also, weil das sind halt nun mal die, die am nächsten und der meisten Zeit auch mit dem Patienten verbringen. Und dann kommen eben diese Angebote, die auch neu sind. Auch früher hatten wir noch keine Psychologin auf der Intensivstation. Auch das fragt man sich, warum eigentlich nicht, weil es liegt eigentlich sehr nahe, muss man sagen. Aber wenn man dann dieses ganze Konstrukt geschaffen hat, dann kann man die auch sinnvoll integrieren und eben sowohl in die Patientenbetreuung als auch in die Angehörigenbetreuung da mitnehmen. Ja? Mhm. Also das ist das Konzept. Und wie gesagt, das heißt nicht einfach nur, die Besuchszeiten sind aufgehoben, also jeder kann kommen, wann er will, sondern es muss auch ein bisschen Inhalt dahinter stecken, dass das am Ende auch fruchten kann.
Mhm. Inhalt und Engagement, würde ich sagen.
Genau.
Herr Steine, was heißt das konkret? Also wie binden Sie die Angehörigen mit ein und auch den Patientenwillen? Also das heißt, haben Sie Beispiele, wie man die Patientin eben unterstützen kann? Durch Musik, durch Vorlesen, durch andere Dinge, die eben gut tun und gewünscht sind?
Also Musik ist natürlich immer ein Thema, wenn dann der eigene Patientenwunsch, das geht durchaus, oder Toniboxen sind gleich mittlerweile auch relativ weit verbreitet, gerade bei jungen Patientinnen ist das durchaus ein relevantes Thema, da werden einfach Sprachnachrichten aufgesprochen. Angehörige können eine Motivationshilfe sein, können Essen mitbringen, Krankenhausessen ist okay. Es gibt auch Besseres.
Und eine sagt Kost, so, der andere sagt so.
Kostform angepasst, natürlich kann man Angehörige bitten, dass einfach eine Lieblingssuppe gekocht wird oder einfach Essen von zu Hause mitgebracht wird. Und das heißt mal eine frische Melone, natürlich abgesprochen mit der Kostform, die gerade adäquat ist. Aber das ist erstaunlich, was eine Melone geschnitten vom Ehemann plötzlich an Appetit auslösen kann.
Auf der Intensivstation?
Auch auf der Intensivstation.
Ja? Wow.
Auch bei der Mobilisation können Angehörige eine Riesenressource sein, weil man sie einfach instant mit dazusetzen kann und sagen kann, naja, komm, also ihr Mann ist da, wollen wir sie nicht mehr hinsetzen. Das ist für den Ehemann vielleicht super, weil er sieht, meine Frau sitzt und ist trotz Dialyse, trotz Beatmung, trotz all der Situation, die gerade sehr belastend ist, kann das einfach eine Zweisamkeit schaffen, dass man einfach sieht, okay, da geht was, da passiert was. Und weil das Thema Raumschiff gekommen ist, ist mittlerweile auch relativ gut, dass Intensivstation sehr belastend ist, dass man einfach das niederschreibt im Sinne von Intensivtagebuch, dass man die erste Akutphase zusammenfasst als Behandlungsteam, weil es einfach Überblick gibt und dann das Buch den Angehörigen gibt und die einfach dann jeden Tag reinschreiben können, anhand von Meilensteinen, anhand von Situationen, was passiert ist. Das kann sein, dass das Zimmer nach Chlor gerochen hat, weil die Kollegen von der Reinigung wieder sehr gut geputzt haben. Das kann sein, dass der Ventilator heute ein bisschen lauter ist, weil es draußen wärmer ist. Das kann sein, dass eine Patientin Fieber hat und ich sie nachts kalt waschen musste, weil sonst das Fieber vielleicht bedrohlich gewesen wäre. Auch sowas kann man in einfacher Sprache niederschreiben. Und deswegen ist das eine simple, aber sehr, sehr gute Maßnahme, die sowohl Angehörigen als auch Patienten hilft.
Genau. Das Interessante ist, wenn man das auswertet, was die Angehörigen da reinschreiben, kommen manchmal Sachen raus, auf die man selber nicht kommt.
Zum Beispiel?
Also da kommen ganz Eindrücke raus, die man als Arzt oder als Pflegekraft gewohnt ist, weil man jeden Tag damit umgeht, aber für die entweder Angehörigen oder Patienten als so belastend oder so störend empfunden werden, dass man das sich erstmal klar machen muss, wenn man das liest. Also da gibt es auch Veröffentlichungen drüber, dass da über lange Zeit Patiententagebücher da mal ausgewertet wurden, was da so alles drinsteht. Da waren ganz viele Events dabei, die von dem Pflegeteam so gar nicht wahrgenommen worden sind, sondern die der Patient einfach auch anders wahrnimmt als wir. Das muss man sich auch klar machen. Der liegt nicht nur physisch, sondern auch psychisch in einer anderen Position als wir.
Und das ist ziemlich abhängig.
Genau. Also das ist ja auch das, abhängig hatten das Wort viel ja vorhin schon. Ich glaube, so das oberste, der oberste Begriff, den Patienten einem immer liefern, wenn man sie befragt, was das Schlimmste war, ist tatsächlich der Kontrollverlust. Also dass man die Kontrolle über die Situation nicht mehr, nicht der Kontrollverlust über einzelne Sachen, sondern die Kontrolle über die Situation nicht mehr in der Hand hat und total abhängig von anderen Leuten und auch Geräten ist. Und das ist, glaube ich, das Belastendste, was die selber so als Hauptmechanismus empfinden.
Und da hilft ja so ungemein dieses Einbinden von den Angehörigen. Weil Kontrollverlust gegenüber Menschen, die ich fremd finde, Klar. ist was ganz anderes als Kontrollverlust gegenüber Menschen, die sozusagen relativ nah an mir dran sind. Und das, du hast vorhin gesagt, Hendrik, sozusagen der Paradigmenwechsel. Ich finde das mal so interessant, wenn man sozusagen mit Kollegen aus der südlichen Welthälfte fragt, mit Afrika, da ist ganz normal, dass die Pflege von Patienten auf der Intensivstation durch die Angehörigen gemacht wird, weil in dem Fall häufig, weil es die Ressourcen nicht gibt. Wir kommen so aus einer Tradition, in der man mehr oder weniger den Patienten an der Krankenhaustür abgibt und ihn vielleicht 4 Wochen, so wie das Auto nach der Reparatur wieder abholt. Und da müssen wir sozusagen wirklich von weg. Also wir müssen sozusagen die Angehörigen das Ganze als Gesamtsystem verstehen und sagen, wir müssen die mit einbinden. Und wir haben da jetzt sozusagen so die ersten Schritte schon gemacht. Aber ich glaube durchaus auch, dass wir dazu kommen können, da gibt es auch erste Untersuchungen zu, dass wir sie auch in die Grundpflege mit einbinden können und mit einbinden sollen, so sie es denn wollen. Weil es, glaube ich, beiden Seiten tatsächlich hilft, sowohl den Patienten, aber auch sozusagen den Angehörigen das Gefühl zu haben, ich nehme teil an diesem Genesungsprozess, den mein Angehöriger durchmacht. Und dadurch verliere ich dieses Gefühl von Machtlosigkeit. Ja, das sozusagen so wahnsinnig prägend ist, sondern das weiß jeder sozusagen, wenn da der Säbelzahntiger mir gegenübersteht, dann bleibe ich nicht einfach stehen und mache nichts, sondern ich fange mal an, also mir nach einer Keule zu suchen oder ich fange nach einem Baum zu suchen oder ich fange an zu rennen, aber ich mache irgendwas. Und dass wir einfach sozusagen Angehörige bislang einfach hinstellen und sagen, so jetzt guck da drauf, da ist der Patient, aber fass nichts an, es piept hier alles und mach nichts durcheinander, das ist sozusagen ein Riesenproblem. Das ist ein Fehler. Sondern wir müssen sie einbinden. Klar, da brauchen wir Education. Sagen wir zu, an den Pumpen kannst du jetzt nicht rumspielen, weil das ist lebensnotwendig, dass das so weiterläuft wie bisher. Aber in vielen anderen Sachen können wir sie einbinden. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz super, dass wir das in den letzten Jahren viel, viel mehr machen, als wir es früher gemacht haben.
Und es ist vor allen Dingen sehr gut, dass es auch psychologische Betreuung auf den Intensivstationen mittlerweile gibt. Keine Selbstverständlichkeit, wenn ich jetzt irgendwie richtig informiert bin. Gibt es das denn überall oder ist das jetzt irgendwie
leider gibt es aus gutem Grund nicht überall, nicht weil wir nicht erkannt hätten, dass es wichtig ist. Ich glaube, das ist in der ganzen Runde klar geworden. Sie haben auch gefragt, warum eigentlich nicht. Es liegt ganz einfach auf der Hand. Die Kostenträger übernehmen diese Mitbehandlung nicht, weil ein Unterschied besteht in einer klassischen psychologischen Psychotherapie, die selbstverständlich von der Kasse übernommen wird. Das ist aber nicht das, was wir auf Intensivstationen tun.
Das ist ja ein Notfall, da hat man ja nicht Zeit.
Und wir begleiten Menschen in einer Extremsituation. Krisenintervention, Notfallpsychologie. Das heißt, wir ergänzen die medizinische Behandlung durch eine nicht-medikamentöse Linderung von Angst, Stress, Schmerzen. Wo es möglich ist, entlasten, versuchen, Kommunikation herzustellen, begleiten die Angehörigen, besprechen Arztgespräche nach, dass das ein bisschen sacken kann, versuchen, das Miteinander zu stärken. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wir begleiten Kinderbesuche auf Intensivstationen. Für Kinder, je nach Alter, ist es nicht trivial, all diese Dinge. Das sind akute Interventionen. Und die müssen auch akut stattfinden. Wir hatten das am Anfang konsiliarisch, dass die wussten, sie können uns holen, aber eine Intensivstation muss schnell sein. Wenn mal der Schlauch gezogen wird und es ist eine Panikattacke und man weiß schon, der Psychologe hat einen guten Draht und ich kann die beruhigen, dann haben alle was davon, weil die Mediziner ihre Arbeit machen können. Dann muss die Person aber auch greifbar und hier sein. Und als Integration in das Team, da sind wir total stolz drauf, dass wir das auf unserer anästhesiologischen Intensivstation in Würzburg haben. Das ist aber die einzige von vielen anderen, weil wir dort gesagt haben, wir leisten uns dieses Pilotprojekt. das zahlt die Klinik selbst, also wird aus eigenen Taschen finanziert. Und deswegen bin ich auch froh, heute auf dieses Problem aufmerksam machen zu können, weil alle Patientinnen, Angehörigen, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das ist einfach hilfreich. Und wir wissen auch, dass das für diese langfristige Verarbeitung hilfreich ist. Man kann schon bahnen, dass den Patienten erklären, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung, wo kannst du dich hinwenden. Bei uns ist es so, dass wir Nachsorge mit übernehmen, die Patienten auch nochmal zurückkommen können. Manche Patienten sagen, ich will da nochmal hingehen, ich will es mir nochmal anschauen, das brauche ich zur Verarbeitung. Und die Verarbeitung fängt natürlich meistens erst an, wenn wir geistig so fit sind, dass überhaupt Erinnerung kommen kann. Und ich finde es sehr, sehr tragisch, dass das von den Kostenträgern nicht übernommen wird, weil es neben dem menschlichen und stabilisierenden Aspekt natürlich auch ein ganz pragmatischer und wirtschaftlicher Aspekt dahinter steckt. Das ist eine präventive Maßnahme, wenn wir das schaffen können, vielleicht gar nicht der Patient, aber den Angehörigen so weit stabil im System zu halten und diese Selbstfürsorge und Ressourcen so zu stärken, dass dieser Kraftakt, den eben auch Angehörige haben, einigermaßen gebahnt ist und die sich Hilfe suchen können, dann fallen die möglicherweise auch in unserem Gesamtwirtschaftssystem nicht so lange aus. Und deswegen finde ich es ganz dramatisch, dass wir für diese Arbeit kämpfen müssen, weil einfach auf der Hand liegt, dass es angenommen wird. Also bei uns war es so, dass es sowohl für die Behandelnden unterstützend ist, sei es in dem Moment auch, wo man gesagt wird, hier eskaliert gerade was mit den Angehörigen, wir müssen akut medizinisch was tun, nimm die und geh woanders hin.
Das wollte ich gerade sagen. Weil
und das dann ist ja tue ich das, ohne zu fragen, weil ich weiß, die haben ihre Gründe und die Angehörigen haben auch ihre Gründe, die spüren ja, dass hier was nicht stimmt. Und dann kann man mit denen arbeiten. Das mag eine kleine Situation sein, die aber Großes ist, weil wenn Angehörige vor die Tür gesetzt werden und sie müssen warten, ist das für die traumatisierend. Und es gibt diese posttraumatische Belastungsstörung nicht nur für die PatientInnen-Sicht, sondern auch aus Angehörigen-Sicht. Auch Angehörige tragen da manchmal was davon. Mhm. Also ich freue mich, wenn wir hier auch darauf aufmerksam machen können, dass wir unbedingt die Beschäftigung unserer Entscheidungsträger im Gesundheitswesen brauchen, um das auch noch zu stärken und diese Finanzierung irgendwie sicherzustellen, dass wir überall Teil des behandelnden Teams sein dürfen.
Genau. Frau Sichermann hätte das gerne gehabt. Sie hat ja erzählt, wie wenig Unterstützung sie da empfunden hat. Also insofern ist genau sowas natürlich eine sehr große Unterstützung. Vor allen Dingen, wenn man im Team zusammenarbeitet, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ja, vielen Dank für die Aufklärung, wie es gut laufen kann. Und das kann ja dann hoffentlich auch Beispiel sein für andere Intensivstationen, um das nachzuahmen. Wir wollen jetzt gleich noch weiter sprechen, wie Intensivstationen noch besser gestaltet werden können. Wir haben es gerade schon ein wenig angesprochen. Und ich würde jetzt gerne einen neuen Kollegen hier noch auf das Podium bitten und verabschiede jetzt erstmal Frau Dr. Bult. Vielen Dank bis hierhin. Herrn Brenner und Herrn Steine, vielen Dank. Erstmal und wünsche mir Professor Alavi Lütz nach vorne und nochmal Professor Gernot Marx. Sie sind schon da, sind so schnell. Mhm. Sehr schön. Also wir haben jetzt schon ganz viel gehört, gute Beispiele. Also wenn wir sagen, diesen Claim jetzt hier nochmal mit Leben füllen, Intensivmedizin ist eben der Weg zurück ins Leben. Was braucht es dafür aber dann auf der Intensivstation? Das ist hier auf jeden Fall die Frage. Und ich würde gerne Herrn Professor Dr. Alavi Lütz nochmal vorstellen, weil er ja neu in dieser Runde ist. Hier ist ein ständiges Kommen und Gehen und wieder neue Mischen von den Gesprächspartnern. Er ist Facharzt für Anästhesiologie mit dem Schwerpunkt operative Intensivmedizin an der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Seit 2013 arbeitet er an einem preisgekrönten Projekt, das neue interaktive Raumkonzepte für eine patientenzentrierte heilende Intensivstation erforscht. Das interessiert mich natürlich. Wie kann ein Raum sozusagen heilend wirken? Wie sieht der aus? Da möchte ich auch gern rein.
Ja, schauen Sie, das Problem ist, dass Intensivräume konzeptionell und auch gestalterisch bisher fast ausschließlich die Sicht der Behandelnden sehen und auch so ausgestattet sind, was sicherlich auch wichtig ist und so bleiben muss, denn wir haben es mit Notfällen zu tun, wo wir eben in Akutsituationen schnell helfen müssen und das entsprechende Equipment und auch die Ressourcen schnell am Patienten haben müssen. Gleichzeitig wird aber bei diesen Gestaltungskonzepten die Patientenperspektive doch sehr vernachlässigt. Und das ist nicht ganz unproblematisch, gerade wenn Patienten dann, sage ich mal, aus dem künstlichen Koma wach werden, dann haben sie sehr oft sehr starke Angst. Wir haben das schon diskutiert.
Und haben das Gefühl, sie sind von einem Raumschiff entführt worden?
Sowas in der Art, ja. Da gibt es also sehr, sehr viele Beispiele, auch sehr gut dokumentiert. Das heißt, man möchte eher aus dem Bett und weglaufen, was natürlich nicht geht. Und das schafft viele Probleme sozusagen in der weiteren Behandlung dieser Patienten. Und hier müssen wir, glaube ich, mit der unmittelbaren Patientenumgebung reagieren und können das auch tun. Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir auch in diesem Punkt so ein bisschen Paradigmenwechsel erleben in der Intensivmedizin. Denn wenn man so ein bisschen die Jahre zurückschaut, dann ist es so, dass man gerade Patienten, die sehr schwer krank sind auf der Intensivstation, eher, sage ich mal, tief sediert hat. Das bedeutet, sie haben Medikamente bekommen, die sie in ein künstliches Koma versetzen oder eben sehr, sehr müde machen. Das hat man nicht aus böser Absicht getan, sondern man hat sogar gedacht, man tut dem Patienten etwas Gutes, weil man sie sozusagen von dieser ganzen stressigen Umgebung und dieser Ausnahmesituation abschirmt. Man weiß aber inzwischen, dass man damit die Behandlungsergebnisse eher verschlechtert. Wir sprechen also hier von dann akuten Hirnfunktionsstörungen, die dann auch über die Intensivbehandlung hinaus bestehen bleiben können. Ja, das bewegt sich da manchmal im Bereich, wie wir das Patienten mit Beginn der Alzheimer-Demenz sehen, aber eben auch physische Gebrechen. Und das heißt, die Versorgungsleitlinien empfehlen uns eigentlich, diese Patienten so schnell wie möglich wach und kooperativ zu haben, auch wenn sie noch sehr schwer krank sind. Und in diesem Moment erleben wir jetzt alle, weil wir das versuchen müssen umzusetzen, dass das nicht so einfach ist, weil die Patienten natürlich auf ihre unmittelbare Umgebung reagieren. Und genau an diesem Punkt haben wir uns überlegt, müssen wir Konzepte erarbeiten, die es ermöglichen, die Patienten in dieser Ausnahmesituation trotzdem einigermaßen stressfrei und angstfrei zu bekommen. Und ich denke, da gibt es viele gute Mittel, die man auch in diesen Strukturen nutzen kann.
Welche sind das konkret? Also wie muss ich mir den Raum vorstellen, der heilend wirkt? Ich habe schon gelesen, grün, die Farbe grün ist zum Beispiel
sehr. Ja, genau. Also das funktioniert natürlich immer sehr gut, wenn man mit solchen bildhaften Ideen sozusagen arbeitet. Ich glaube, in allererster Linie ging es erstmal darum, die allgemeine Raumkonfiguration so anzupassen, dass der Patient sich dieser, sage ich mal, doch sehr technisierten, artifiziellen Umgebung nicht so exponiert sieht. Ja, also die
man
Patienten
versteckt dann so die Geräte ein wenig hinter
korrekt,
der Wand.
Das heißt also, man versucht sozusagen das Blickfeld des Patienten zu verändern, indem man eben vielerlei des medizinischen Equipment, Dialyse, Beatmungsgerät, alles, was man da so vor Ort hat, sozusagen aus dem Sichtfeld des Patienten sozusagen zu entfernen und das da, wo der Patient sozusagen draufschaut, ja, dass das eher angenehme Stimmungen sozusagen vermittelt. Ne? In diesem Zusammenhang, wir haben auch über Angehörige gesprochen, die spielen hier auch eine wichtige Rolle. Ja, denn wenn wir sagen, die Angehörigen als Teil des Behandlungsteams, wenn die halt auf so einer, sag ich mal, normalen Intensivstation sind und überall nur diese zwischen zwei Geräten stehen und diesen Monitor piepen
und
hören.
Und das piepst, genau.
Genau, also die Angehörigen haben gar nicht die Ressourcen und die Ruhe sozusagen dann letztendlich sich auf ihren Angehörigen zu konzentrieren, sondern sind sehr häufig dann mit diesen ganzen Gerätschaften und Alarmen und so weiter beschäftigt, was denen natürlich auch Angst macht. Das heißt also, und dafür haben wir Lösungen gefunden, wie wir unter Einhaltung natürlich Sicherheitsaspekte und wir müssen natürlich trotzdem die Patienten in allen Notfallsituationen versorgen können, dass wir eben eine Umgebung schaffen, die eben deutlich angenehmer ist. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete sozusagen Maßnahmen, an denen wir gearbeitet haben. Eine ist zum Beispiel Licht. Also ein ganz großes Problem ist, dass die Patienten, die ja häufig dann tagelang, manchmal auch wochenlang auf so einer Intensivstation behandelt werden müssen.
Kein Sonnenlicht mehr sehen.
Absolut. Die haben überhaupt gar kein Gefühl mehr für Tag und Nacht. Und das ist natürlich nicht nur emotional belastend, sondern es schafft natürlich auch klinisch, physiologisch Probleme, weil dieser Tag-Nacht-Rhythmus völlig aus den Fugen gerät. Und ein aus den Fugen geratener Tag-Nacht-Rhythmus, der schafft dann Probleme auf allen möglichen Organsystemebenen, die wir ja gerade als Intensivmediziner versuchen wiederherzustellen. Und wir alle wissen, dass Licht der wichtigste Taktgeber ist. Ja, wir alle sind darauf angewiesen, dass es tagsüber hell ist und nachts eben dunkel und wir schlafen können. Und das funktioniert auf der Intensivstation sehr häufig nicht. Und deswegen haben wir dort Lichtlösungen entwickelt, also eine sehr große Lichtdecke über dem Patienten, die es zum einen eben schafft, diesen physiologischen Lichtimpuls sozusagen zu geben tagsüber, also ganz nah am Tageslicht, Sonnenlicht, sodass wir sozusagen diesen Tag-Nacht-Rhythmus, der auch sozusagen hormonell sozusagen messbar aus den Fugen gerät bei Intensivpatienten, wieder herzustellen, sozusagen in der physiologischen Art und Weise. Und dann können wir natürlich mit solchen Lichtdecken, wie ich sie jetzt mal nenne, viele andere Dinge noch sozusagen machen. Unsere Idee war so ein bisschen, dass wir so ein bisschen das Außen ins Patientenzimmer wieder reinholen. Verstehen Sie, die Patienten sind häufig ja wie von der Außenwelt abgeschnitten und wir haben sozusagen eine Art Lichthimmel geschaffen, der es nicht nur schafft, sozusagen den notwendigen physiologischen Input zu liefern, sondern eben auch die Patienten sehen morgens einen Sonnenaufgang, ja. Und sie sehen einen Sonnenuntergang. Das gibt ein ganz intuitives Gefühl von Tag und Nacht, ja. Wir haben häufig auf den Intensivstationen zwar schon Uhren und auch Kalender, aber häufig können die Patienten das gar nicht lesen. Wenn wir analoge Uhren haben und da steht 10 Uhr drauf, ist es 10 Uhr nachts, ist es 10 Uhr morgens. Viele solche Rückmeldungen haben wir bekommen. Durch dieses ganz intuitive, also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, den Himmel über meinem Krankenbett, habe ich die Chance, mich sozusagen diesem natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus sozusagen auch ein Stück weit daran zu orientieren. Und so gibt es eben sehr viel, wie wir mit bildhaften Darstellungen eben arbeiten können. Das Ganze ist auch gekoppelt an Echtzeitwetterdaten. Das heißt, wir haben sonnigere Tage, wir haben wolkigere Tage.
Ich wollte sagen, es ist auch ganz schön, mal so einen Regentag noch mit drin zu haben.
Ja, also wir sind
wieder auf die Sonne zu freuen.
Wir sind für Berlin immer etwas optimistischer, sage ich mal. Ja, also keiner will vielleicht irgendwie unterm Gewitter schlafen. Aber sagen wir mal, dass man sozusagen diese Unterschiede schon auch spürt und dass man irgendwie ein Gefühl hat, nicht so ganz abgeschnitten zu sein von dem Normalen. Darum geht es auch sehr viel.
Und das kann man dann auch individuell gestalten und eventuell auch Bilder da auf diese Lichtdecke projizieren.
Absolut, absolut. Also wir arbeiten eben mit vielen unterschiedlichen Elementen. Ich glaube, das Neue war jetzt auch daran, dass wir gesagt haben, dass es wirklich Patienten individuell funktioniert. Dass wir also, es ist nicht für jeden Patienten das Gleiche, sondern das Ganze ist gekoppelt an klinische Daten, die wir ja immer dokumentieren in den Zugängen elektronischen Computersystemen, und die passen das dann auch mitunter automatisch an, sodass wir nicht Gefahr laufen, mit solchen bildhaften Darstellungen etwas zu tun, was dem Patienten eben dann möglicherweise auch schaden könnte. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man mit solchen Technologien arbeitet. Man kann auch viel Unfug machen.
Sie arbeiten sicher auch mit Psychologinnen zusammen.
Absolut, genau. Absolut. Genau. Wir haben das mit Psychologen, aber auch natürlich auch mit Schlafmedizinern.
Mhm. Sehr interessant. Herr Marx, ist das auch was für Ihre Klinik? So eine Lichtdecke?
Das ist
Sonnenaufgang, Regen und Donner?
Auf jeden Fall. Man muss allerdings sagen, wenn ich recht informiert bin, war das Projekt sehr umfangreich gefördert worden. Das sind die normalen Budgets unserer Landesregierung, geben das leider nicht her. Aber wir beantragen es immer wieder, auch wenn wir jetzt neue Stationen kreieren oder bauen, dann ist ein ständiger Prozess, so würde ich das mal sagen.
Mhm. Was würden Sie sagen? Ist das sozusagen ein Modell für die Intensivstation der Gegenwart, ich will gar nicht Zukunft sagen.
Aber ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Man muss sich klar machen, dass wir halt in einer sehr starren Regulatorik drin stecken. Also wir bauen jetzt gerade eine neue Intensivstation. Die alte ist 40 Jahre alt. Das sind die Zyklen, über die wir reden. Ja, 20 bis 40 Jahre. Und jetzt kann man sagen, naja, machst du mal zwischendrin einfach. Ja, aber wir hängen alle in solchen Baumaßnahmen an den Fördermitteln der Länder, die es nur für prinzipielle Großbaumaßnahmen gibt. Für mal eben zwischendrin, ne, so wie wir uns das wünschen würden, Gernot. Muss man sagen, gibt's ja gar keine Töpfe, ist gar nicht vorgesehen. Da ist unser Gesamtsystem auch tatsächlich, glaube ich, nicht wirklich innovationsfreundlich, sondern im Moment noch sozusagen sehr, sehr stark sozusagen hemmend, das Ganze. Und wir haben, glaube ich, die große Herausforderung, dass wir auch einfach bautechnisch eine irrsinnige Flut von Regulatorik haben. Wer weiß schon, dass es eine Maximallänge von Stromkabeln auf Intensivstationen gibt. Und wenn die Länge vorbei ist, musst du jetzt wieder einen Verteilerkasten bauen. Und wenn der Verteilerkasten gerade da ist, wo du irgendwie was Nettes reingebaut haben wolltest, ist egal. Da muss jetzt der Verteilerkasten hin, weil sozusagen sonst funktioniert das nicht. Wir haben zum Teil Türen, die im Weg stehen, wo wir sagen, ja, wollen wir nicht. Aber dann sagt der Brandschützer, hier muss aber eine F90-Tür rein, weil das ist ein Brandabschnitt. Also das sind einfach Herausforderungen, vor denen wir tatsächlich stehen. Aber ich glaube, dass wirklich das Kernproblem ist, wir müssten uns dann, wenn wir uns da wirklich weiterkommen wollen, müssten wir uns auch tatsächlich von den bisherigen sehr trägen Finanzierungsmodellen mal langsam lösen und sagen, ja, ich möchte Innovation tatsächlich sozusagen auch ans Patientenbrett bringen und das eben nicht nur alle 40 Jahre, sondern eben dann, wenn sie auftritt.
Vor allen Dingen mit dem Argument, das hatte Frau Dr. Bult ja auch schon angebracht, dass präventive Maßnahmen ja natürlich dann auch wieder sehr effektiv sein können. Ne? Kann man mit solchen Argumenten vielleicht Punkte machen?
Im Baulichen glaube ich nicht so sehr, weil wie gesagt, da haben wir diese Regulatorik, der wir unterliegen und diese Erneuerungszyklen, die halt wirklich sehr lang sind, zwischen 20 und 40 Jahren, wo solche Baumaßnahmen stattfinden. Wo ich glaube ich aber mehr Luft nach oben sehe, sind tatsächlich andere präventive Maßnahmen, die auch letztendlich den Patientenkomfort erhöhen. Und die aber mehr unser tägliches Doing betreffen, also das, was wir sozusagen am Patienten machen. Weil natürlich ist das eine, das Bauliche und das so zu machen, dass es dem Patienten gut geht und dass wir diesen Lichtfaktor zum Beispiel mit reinbringen. Aber auch wir, und da sind wir wieder beim Paradigmenwechsel, auch viele Sachen, die wir, du hast es ja schon gesagt, Alaa, wie mit der Sedierung zum Beispiel, auch viele andere Sachen, die wir als lange Zeit als unkritisch eingestuft haben, wenn wir die verändern, verändern wir auch die Umgebung. Und deswegen, Sie hatten gerade gefragt, Heilung, das ist das englische Wort, was da benutzt wird in der Wissenschaft, ist ja Healing Environment. Und Environment heißt ja nicht nur das Bauliche oder das Physische, was da drum ist, sondern auch das, was passiert sozusagen. Und ich glaube, wenn man da noch weitere Veränderungen anstößt, die auch eine ganze Menge mit Kulturänderungen zu tun haben und einfach Sachen, die man schon sehr lange so macht, wie zum Beispiel Pflegeprozesse, dass die nicht nachts stattfinden, damit die Patienten nachts schlafen können. Das sind ganz viele ganz einfache Sachen dabei. Oder dass man sich um Geräusche kümmert, dass man zum Beispiel Kartons nicht in den Zimmern aufreißt, wo ein sehr hoher Lärmpegel entsteht, dass man Kultur bei den Visiten der Patienten einführt, dass da nicht telefoniert wird und tausend Leute durcheinander reden, was die Patienten auch ablenkt, verunsichert und so weiter. All diese, sag mal, wir würden es im Englischen low-hanging fruits nennen, die sich eigentlich total einfach umzusetzen.
Die sich so selbstverständlich anhören.
Die sind in der Realität leider nicht so, muss man sagen. Da sehen wir auf jeder Intensivstation, auch auf meiner eigenen, hohes Entwicklungspotenzial sozusagen. Und ich glaube, wenn wir da noch besser werden, und am Ende ist das auch ein präventiver Ansatz, ne? Am Ende ist das Prozessumstrukturierung, der dazu führt, dass die Belastung, die für den Patient, der da ist und die wir immer als normal hingenommen haben, ja, hier ist es halt stressig, hier sind halt viele Leute, dann ist es halt laut und so weiter. Nee, das muss alles nicht so sein. Und vieles davon ist gar nicht physisch, sondern einfach Verhalten auch, ne? Und klar, da kommen wir dann wieder mit an das Thema, wo die Angehörigen auf der Intensivstation dann auf einmal mithelfen soll. Da muss Kultur geändert werden, da muss Sachen geändert werden, die wir seit vielen, vielen Jahren so als normal hinnehmen. Aber ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, wir kommen da auch immer mehr hin, weil wir auch immer mehr wissen über das, was wir immer als normal hingenommen haben, auch Alarme zum Beispiel. Wir haben das ja auch von Frau Sichermann gehört. Ne? Es hat dauernd gepiept da auf der Intensivstation und dann kommt dieser Raumschiffvergleich und so. Ne? Das sind alles so Sachen, das können die Patienten nicht einordnen, aber vieles von dem brauchen wir auch nicht. Wir wissen zum Beispiel, dass ein riesiger Teil von Alarmen, den wir täglich auf der Intensivstation erleben, dass sie völlig unnütz sind. Auf die reagieren wir schon gar
haben
nicht mehr.
Haben wir uns schon gedacht. Gut, ja? Dass Sie es mal sagen.
Und die können wir abschaffen, aber das ist halt ein Prozess. Ne? Und wenn man das weiß, dann muss man das angehen. Und ich glaube, wie gesagt, da ist noch Luft Luft nach oben. Und die baulichen Maßnahmen, da haben wir halt, wie gesagt, es gibt super Konzepte, die wir auch in Deutschland hier selber mit entwickelt haben. Und wenn wir die irgendwann umsetzen können, ist das gut. Aber wir haben halt da schon diese Begrenzung, sowohl was unsere Begrenzung für den Neubau einer Station angeht, aber eben auch, man kann ja nicht einfach neu bauen jetzt nur, weil man eine neue Decke haben will. Also das muss ja schon auch in diesem Erneuerungszyklus sein. Aber
vielleicht ganz kurz noch, welche Möglichkeiten gibt es denn, ihre tolle Lichtdecke zum Beispiel auch minimalinvasiv zu implementieren?
Nein, ich glaube, also das ist ja alles völlig richtig. Also einmal zu dem Punkt, dass man, also keiner sollte erwarten, dass wenn er jetzt irgendwie eine fancy Intensivstation baut, ja, oder Intensivzimmer, dass dann auf einmal alles besser wird. Das heißt also natürlich klinische Behandlungskonzepte, edukative Maßnahmen sozusagen, wie verhält man sich, wie schafft man strukturelle Veränderungen und das Bauliche und die bauliche Infrastruktur, die müssen natürlich Hand in Hand gehen. Es ist aber trotzdem so, glaube ich, man sagt das so, naja, also nicht im Patientenzimmer sprechen und so weiter, das ist alles immer schön gesagt. Wir selber wissen alle, dass wir in einer sehr prozessverdichteten sozusagen Umgebung arbeiten und man muss natürlich auch sozusagen den Behandelnden, die dort arbeiten, die Möglichkeit zu geben, dann die Gespräche woanders zu führen oder sagen wir mal zu einem Verhalten so ein bisschen zu zwingen, was eben diese Störfaktoren vom Patienten wegbringt. Und ich glaube, da gibt es schon sehr viele, wir haben ja auch im Bestand umgebaut, wir haben nicht neu gebaut. Ich glaube, wenn man neu baut, ist das viel einfacher und wird auch nicht mehr kosten. Deswegen ist, glaube ich, so wichtig, dass man solche Anschauungskonzepte hat. Aber auch im Bestand kann man eben Dinge umsetzen und sie helfen dann tatsächlich auch, dass sich Verhalten ganz automatisch ändert. Wir haben das gemessen. Ja, also wenn wir morgens unsere Runden mit den Chirurgen durch die Zimmer machen, sind ja auf dieser einen Station nur zwei Zimmer umgestaltet, dann wird automatisch leiser gesprochen, wenn sie eines dieser umgebauten Zimmer schreien. Also man darf das nicht unterschätzen.
Respekt.
Dass natürlich Räumlichkeiten auch sozusagen eine Wirkung nicht nur auf den Patienten, sondern auch auf die Behandelnden haben, die dann ganz intuitiv ihr sozusagen Verhalten dem auch anpassen. Und das lässt sich auch sehr gut messen. Mhm. Ja. Und Lärm haben wir ja angesprochen, also ein ganz einfaches Beispiel. Wir hatten also vorher zwischen zwei Bettzimmern einen kleinen Raum. Das war vorher als, sag ich mal, Lagerraum und Fäkalspüle sozusagen genutzt. Und diesen Raum haben wir einfach als Observationsraum genutzt. Also es ist jetzt ein Raum, ein Rückzugsort für das Personal, von dem man aus sozusagen die Patienten in den Räumen aber sehen kann und auch aber eben das Ganze, die ganzen Vitalparameter und so weiter trotzdem im Blick hat. Und das schafft es natürlich dann, vor allen Dingen in der Kernnachtzeit, wo die Patienten vielleicht Ruhe haben sollen, das Personal aus dem Raum rauszukriegen. Weniger Lärm für die Patienten, Rückzugsort für die Behandelnden, also eine Win-Win-Situation, ja, mit sehr, sag ich mal, wenig baulichen Aufwand. Das ist sozusagen nur ein kleines Beispiel. Also auch im Bestand gibt es Chancen und Möglichkeiten.
Das habe ich zum Beispiel in der Charité gesehen. Und das bauen wir jetzt auch so.
Wirklich, wollte ich gerade fragen.
Das quasi haben wir sozusagen eins zu eins so übernommen. Ich habe da früher mal gearbeitet und sozusagen bevor ich nach Bruchsal gegangen bin. Und das war so eine Sache, wo ich mich so überzeugt, sagte, ja genau, wir müssen sozusagen der Pflege die Möglichkeit geben, das Ganze von außen zu machen, damit sie nicht immer, um sozusagen ihre Dokumentation zu machen, im Patientenzimmer und dann Licht an und quasi den Patienten aufhängen. Also eine einfache Sache. Ich wollte aber noch einen quasi weiteren Aspekt ergänzen. Die Arbeit ist auch deshalb so wichtig, weil sie natürlich unsere sonstigen Partner aufmerksam macht darauf, was ist eigentlich jetzt notwendig. Also gerade wir haben ja eine sehr für uns sehr wichtige Medizintechnikindustrie, die natürlich auch überlegen, wie bauen sie denn jetzt ihre Monitore. Und einfach durch solche Arbeiten hat ja schon auch bei denen ein Umdenken quasi stattgefunden. Bislang war immer so, Hauptsache jeder vitale Alarm kommt auch möglichst laut rum, weil dann bin ich als Hersteller fein raus, kann sagen, es hat lange laut gescheppert. Wenn ihr nicht sozusagen rechtzeitig hingegangen bin, ist es nicht mein Problem. Aber wir haben das auch schon mal vor 30 Jahren gemacht. 95% der Alarme waren vollkommen nutzlos und wurden einfach nur ausgedrückt. Und dann ist es natürlich schon gut, dass die auch anfangen, darüber nachzudenken, hey, wir haben jetzt mittlerweile mehr Rechenpower in den Dingern drin. Wir können schon unterscheiden, ob der Alarm wirklich sinnvoll ist oder ob eine andere Kurve mir nicht sagt, nein, dem Patienten geht's komplett, völlig perfekt. Das ist nur ein verwackelte EKG. Lass es einfach. Und das sind so Dinge, Auch da steckt wieder ein bisschen Regulatorik hinter, aber ich glaube, da haben die sich schon auch auf den Weg gemacht. Aber auch nur deshalb, weil man sozusagen ihnen das mal gesagt hat, hier Freunde, wir müssen da einen Schritt weiterkommen. Wir können nicht einfach nur aus diesem Sicherheitsverständnis einfach immer so weitermachen, sondern wir müssen sozusagen näher an den Patienten ran und wirklich gucken, quasi, was hilft eigentlich unseren Patientinnen und Patienten.
Mhm. Ja, ich glaube, man braucht so Anschauungsprojekte. Es gibt ja auch noch ein paar andere. Wir sind ja nicht die Einzigen. Und damit man davon lernen kann, und einfach auch die Aufmerksamkeit zu schaffen. Und da die Kooperation natürlich mit der Industrie unheimlich wichtig. Also nicht, dass die uns irgendwie was vorstellen, sondern dass wir der Industrie sagen, was wir brauchen. Es wird so viel sozusagen an sozusagen dem, was wir eigentlich brauchen, vorbei entwickelt und dann teuer verkauft, was überhaupt keinen Impact oder wenig Impact sozusagen auf eine Verbesserung der Krankenversorgung, auch des Outcomes hat. Und das funktioniert zum Teil auch. Man sieht es so, wie du gerade erzählt hast, aber man sieht es auch, dass andere Kliniken Teilkonzepte inzwischen umsetzen, Lichtprodukte installieren. Wir sind jetzt gerade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir sehen aber jüngst auch, war sehr viel in der Presse jetzt ein Intensivdachgarten, ja, im King's College in London, wo also Intensivpatienten dann die Möglichkeit haben, nachdem sie tagelang praktisch eingesperrt waren, sozusagen mit dem Intensivmedizin-Equipment in einen Garten, sozusagen auf dem Dach des Klinikums kommen, um endlich mal irgendwie frische Luft zu atmen. Und das kann wirklich viel verändern, weil die Patienten brauchen ja auch Kraft, um da durchzukommen. Und diese Anschauungsprojekte, die brauchen wir, um sozusagen auch politischen Druck zu machen, dass die Mittel dafür da sind, die Situation für die Patienten in dieser Ausnahmesituation zu verbessern.
Das heißt aber auch, letztendlich kommt es auf das einzelne Team an oder auch auf jeden Einzelnen im Team. Es gibt immer, und Herr Bracht hat es ganz schön beschrieben, es gibt immer Möglichkeiten, besser zu werden. Und das ist wahrscheinlich für uns oft relativ kleine Dinge, kleine Schritte, die aber sehr große Auswirkungen für die Patientinnen und Patienten bei uns haben.
Mhm. Absolut. Einfach sich zu trauen, ab einem gewissen Zeitpunkt der Genesung zu sagen, so jetzt raus aus dem Bett, ab in den Rollstuhl, ja, wir nehmen den Respirator mit beim tracheotomierten Patienten und wir gehen vor die Tür. Es wird mal wieder Zeit, dass dieser Patient oder diese Patientin im Sonnenlicht steht und einfach sagt, hey, da draußen ist also ja noch was, da will ich hin.
Das Beatmungsgerät, meinen Sie?
Das Beatmungsgerät kommt mit und der Monitor kommt mit, aber da braucht man natürlich dann mehr Pflege dafür. Da ist es wahnsinnig wichtig, dass
aber sie sagen, ja, wollen wir. Aber vielleicht freuen die sich auch, wenn sie mal aufs Dach dürfen.
Ja, ich glaube, ja, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist aber das, was Herr Schuster gerade meint, ist für den Patient auch. Weil das Problem ist häufig, dass im Laufe der Behandlung dem Patient auch die Perspektive verloren geht auf der Station. Und wenn man den immer nur wissen lässt, dass er nichts kann und ihn im Bett liegen lässt sozusagen und auch nichts mit ihm macht, dann glaubt er irgendwann auch, dass das der Status quo ist. Wenn man aber früh anfängt mit der Mobilisation, den in den Stuhl setzt und der da drin sitzt, dann kommen die Angehörigen und sehen das auch, entsteht automatisch eine Interaktion zwischen den Angehörigen und eine positive Wahrnehmung, weil die Angehörigen wahrnehmen, oh, so schlimm ist ja gar nicht, der kann schon wieder im Sessel sitzen oder der kann sogar mal vor die Tür oder so. Aber wenn man das nicht macht, dann entsteht eine ganz ungute Interaktion in diesem Dreierkonstellation Behandlungsteam, Angehöriger, Patient. Und alle haben so ein bisschen den Eindruck, ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles hier noch so gut wird und so. Und wenn das auf den Patienten übertragen wird, ist es natürlich völlig deletär im Fortkommen. Und das ist der Grund. Und wie gesagt, häufig hängt die Schwelle dafür nicht so hoch. Häufig ist es einfach nur, okay, ist gutes Wetter draußen, wir legen den jetzt ins Bett, einer von der Frühschicht bleibt mal länger oder man kriegt es irgendwie aus der jetzigen Schicht hin, dass man mit zwei Leuten da mal kurz rausgeht und den vor die Tür schiebt und dann nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit dem bleibt und dann wieder zurückgeht. Damit gewinnt man vielleicht viele Tage und ist auch wieder eine präventive Maßnahme für oder eine aufenthaltsreduzierende oder outcome-verbessernde Maßnahme, die wirklich nicht schwer ist.
Oder heilende Maßnahme sogar, genau. Und ich verstehe richtig, dass es vor allen Dingen ein Bewusstseinswandel ist, ne? Dass es gute Konzepte, viele Ideen gibt, dass einzelne Projekte umgesetzt werden können und die sind dann auch realistisch umzusetzen. Aber bis sozusagen die Intensivstation der Zukunft wirklich mit Lichthimmel, der Sonnenaufgang zeigen kann und Sonnenuntergang in jedem Krankenhaus und auf jeder Intensivstation aufgehängt ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber kleine Schritte werden ja wahrscheinlich auch die Zukunft positiv gestalten. Vielen, vielen Dank für diese Ausblicke und Einblicke an Professor Lütz, an Professor Schuster und Professor Marx und Professor Bracht. Und ich möchte jetzt gerne noch mal erfahren, was die Patientin Cornelia Sichermann zu dem Erzählten und zu dieser schönen Gestaltung von der Intensivstation der Zukunft hält. Insofern vielen Dank erstmal bis hierhin.
Sehr gerne.
Ja, jetzt haben wir gerade gehört, wie die Intensivstation der Zukunft aussehen könnte. Was würde Ihnen davon besonders gefallen? Hätten Sie Lust, mal Probe zu liegen unter diesem Lichthimmel? Nein,
danke. Ja, also ich finde, das hat mich total abgeholt. Also ich fand das richtig toll. Ich habe mich ja in der Situation gesehen, wie man liegt, wenn alles piept, wenn in der Nacht jemand da ist und aufschreibt. Dieses Gepiepe macht einem oft wieder Sorge, was ist jetzt? Jetzt spinnt noch das Herz, jetzt kommt noch was dazu. Man lebt ständig in der Sorge, in der Angst, es kommt wieder alles zurück. Und das hört sich echt toll an, wenn man dann hört, es geht auch anders, wenn es umsetzbar ist für die Krankenhäuser. Auch das mit dem, dass der Patient rausgeht. Ich habe das tatsächlich auch schon auf Instagram gesehen, dass diesen Garten, diesen Dachgarten.
Im King's College.
Ich finde es total klasse. Ich bin auch einmal von meiner Ergotherapeutin von der Intensiv raus vor die Tür gebracht worden. Ich konnte zwar nicht sitzen, ich habe so einen Liegestuhl gehabt, aber es war für mich einfach wow. Die Blätter am Baum rascheln zu sehen, die Sonne hat durchgeschimmert. Also das ist... Da kriegt man wieder ganz andere Motivation, weiterzumachen. Das ist wirklich so. Kann ich voll nachempfinden.
Oh, super, genau. Es ist, glaube ich, auch so, dass Serotonin, also Glückshormone, ausgeschüttet werden, wenn man eben grün sieht, Blätter sieht. Ja. Insofern, genau, dann kann man so ins Leben in der Tat zurück. Hatten Sie denn auch diese Vorstellung, dass Sie entführt worden sind, als Sie wieder aufgewacht sind?
Ich habe auch ganz wilde Träume gehabt. Ich habe damals, wie ich wieder so sprechen konnte und überhaupt, ich habe immer von Spionage gesprochen und in fremden Ländern. Mein Mann war damals viel auf Montage unterwegs. Man nimmt so komische Sachen wahr und ich habe ihm gesagt, du gehst nie mehr ins Ausland, die spionieren dich aus. Also der dachte, jetzt spinnen sie noch. Aber das sind halt wirklich die Medikamente, dieser Ausnahmezustand. Es geht ums Überleben. Und ja, kann ich nachvollziehen. Und ich habe auch ganz viele Geschichten auf der Intensiv gehört von anderen Betroffenen, die da Ähnliches erlebt haben.
Welche Geräusche, welche Dinge, die Sie gesehen haben, haben Sie besonders gestört? Und was würde Ihnen sozusagen helfen an dem, was jetzt gerade da vorgestellt worden ist als Konzept?
Also Geräusche, wenn man zum Beispiel nicht in einem Einbettzimmer auf Intensive, sondern wenn man mitkriegt, wie ein anderer um sein Leben kämpft oder wie auch immer, oder diese mitten in der Nacht kommt das ganze Ärzteteam und bespricht über den Patienten, das ist ganz negativ für einen, der da gerade solche Kämpfe gemacht hat. Also so kann ich das nachempfinden. Und dieses Wohlige mit grünem Licht und so, also das hört sich echt toll an.
Hätten Sie auch gut gebrauchen können wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. Wie geht's Ihnen?
Ja, das ist so. Also dieses ganze Drumherum, das macht auch den Angehörigen total wahnsinnig. Also mich hat es wahnsinnig gemacht, weil man immer diesen Monitor im Auge hat und dann immer denkt, ach, jetzt geht die Herzfrequenz wieder rauf oder das Atmen wird anders. Und ja, das ist eigentlich das, was nicht sein sollte in der Situation, wo einem auch dann im Kopf bleibt, wo man ständig dann drüber grübelt. Also bei mir war es so, wenn ich dann aus dem Krankenhaus abends nach Hause bin, bei mir war dann immer noch wieder dieses, ist jetzt alles gut? War das jetzt richtig, dass ich gegangen bin jetzt zu dem Moment, weil davor wieder irgendwas war? Und nachdem sie ja dann auch, so wie sie gerade gesagt hat, in einem Mehrbettzimmer auf der Intensiv war, weil sie aus dem Einzelzimmer raus musste wegen Corona, ja, wenn man dann mitkriegt, dass im Bett gegenüber, dass eigentlich nur so ein kleines Trennwändchen dazwischen ist und man kriegt dann mit, dass im Bett gegenüber gerade jemand im Sterben liegt oder am Sterben ist und das dann auch noch laut kommuniziert wird, das ist ein wenig,
nicht sehr motivierend. Nee. Frau Dr. Bult, wenn Sie das hören, also der Lichthimmel und die Geräusche, dass man die dämmt, dass man vielleicht die elektronischen Geräte auch etwas zur Seite stellt. Was gefällt Ihnen an diesem Raumkonzept erstmal?
Ich kann nichts hinzufügen, was nicht schon gesagt wurde, weil es natürlich stresst, alle Beteiligten stresst, Kommunikation einschränkt, alles das. Richtig, ja. Also wir, wenn das möglich ist, ist es bei uns auch so, dass manchmal jemand nur ans offene Fenster geschoben wird und die Patientinnen empfinden das als großes Glück. Und da kann man auch, wurde auch schon viel gesagt, die Angehörigen mit einbinden, die das vielleicht übernehmen können, die sich da nicht so hilflos fühlen und so weiter. Also ich stimme allem zu.
Genau, wäre schön, wenn sozusagen zumindest Teile dieser Konzepte für alle Intensivstationen übernommen werden könnten. Ja, vielen Dank. Erstmal bis hierhin. Am Ende unserer Gesprächsrunde würde ich von Ihnen noch mal gerne wissen, ich hatte es am Anfang schon angedeutet, dass ich sehr erstaunt bin und auch erfreut, so Ihre positive Art zu sehen, trotz und vielleicht auch wegen dieses Schicksalsschlages, den Sie erlebt haben, dass Sie eben für andere weiterkämpfen, Aufklärung machen. Was hat Ihnen geholfen? Wie haben Sie es geschafft, sich zu motivieren, weiterzumachen, weiterzuleben und auch dann sozusagen auch noch andere mit einzubeziehen und denen zu helfen?
Naja, ich war früher im Kindergarten, also ich habe über 30 Jahre im Kindergarten gearbeitet und das war einfach mein Traumberuf mit anderen Menschen. Das war einfach für mich meine Welt und die ist mir ja eigentlich durch die Sepsis genommen worden. Ich war dann viel alleine, viel isoliert, dann im Pflegebett daheim gelegen und so langsam habe ich mich durch die Sepsishilfe zurückgekämpft. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, rauszugehen. Ich, Armbein, alles weg. Man kommt sich nicht mehr so wertvoll vor. Und irgendwann hat dann, ja, jetzt gehe ich raus. Warum soll ich mich verstecken? Und dann kam das so, ich kann anderen helfen. Und das hat sich dann so langsam peu à peu eingespielt. Und ich bin wieder so, ich kann anderen helfen, so wie in meinem Beruf früher. Es tut mir unheimlich gut. Und das ist so, ja, meine Aufgabe, mein Ehrenamt, dass ich Betroffenen helfen kann, weil ich weiß, wie sich's anfühlt. Und ich habe auch noch einen kleinen Tipp. Die Sepsishilfe hat gerade ein Buch für Angehörige, die Kinder haben. Das ist seit Juni jetzt ganz neu. Das kann man sich bestellen bei der Deutschen Sepsishilfe, wenn Kinder involviert sind, wenn Eltern auf der Intensivstation liegen. Was ist dann, wie erklärt man das dem Kind? Und das fand ich total wertvoll, habe auch mitwirken dürfen. Wer Interesse hat, kann gerne mal sich auf der Internetseite schlau machen.
Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall, sich da nochmal schlau zu machen, nochmal mehr zu informieren. Ja. Auch auf Ihrer Instagram-Seite kann man schauen, wie es Ihnen geht, wie Sie anderen helfen. Sie sind sehr viel unterwegs, man kann Sie an vielen Stellen sehen, sprechen, reden und mit anderen kommunizieren sehen. Also genau, Wahnsinn, was für Kraft Sie haben. Aber ich habe auch ein bisschen rausgehört, das hat Frau Dr. Bult auch gesagt, dass es wichtig ist, wenn man diesen Kontrollverlust erlebt hat, dass man eben in die Selbstwirksamkeit zurückkommt und wieder es zu seinem eigenen Leben macht und nach draußen geht.
Ja, also der Kontrollverlust, das war auch das, was mir ganz, also für mich schwer anzunehmen war. Und vieles kann ich jetzt auch nicht mehr, aber man lernt. Man lernt einfach dazu, das Leben ist jetzt so. Und man muss die positiven Sachen raussaugen. Und ich zum Beispiel, ich bin froh, ich habe überlebt. Ich freue mich, wenn ich Sonnenstrahlen sehe, wenn ich die Vögel zwitschern höre, wenn ich Blumen rieche. Das ist für mich ganz intensiv und viel anders, wie es vorher war.
Ich freue mich, dass ich Sie kennenlernen durfte, weil Sie sehr viel Energie ausstrahlen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihren Besuch, Cornelia Sichermann und auch Andreas Sichermann, auch Dr. Bult. Und am Ende würde ich gerne noch einmal die medizinische Expertise fragen, weil es ja dann doch wichtig ist. Frau Sichermann, finde ich, hat das alles schon mal richtig super erklärt.
Absolut.
Aber Herr Brenner, was ist wirklich das Wichtigste, weil wir wollen wirklich alle vermeiden, dass man eine Sepsis bekommt und wenn man sie hat, dass man sie schnell entdeckt. Und da kann man ja als Patientin, als Patient sicher irgendwie die beste Arbeit oder Vorarbeit leisten. Was ist zu beachten?
Also im Wesentlichen gibt es eigentlich zwei Aspekte, die mir persönlich ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist die grundlegende Vermeidung, Prävention, und das andere ist die Früherkennung. Vermeidung ist in vielen Fällen ganz, ganz einfach. Wir haben viele Erkrankungen, die relevant schwer erkrankte Patienten jedes Jahr produzieren, gegen die man sich impfen lassen kann. Ich komme jetzt aus einem der größten NRW-schwere Lungenversagenszentren, wo wir jedes Jahr schwerst erkrankte Patienten mit einer Influenza-Pneumonie behandeln müssen, die man eigentlich hätte verhindern können, wenn eine Impfung stattgefunden hätte. Und so gibt es auch viele andere Beispiele, wie man eine Sepsis adäquat und effektiv verhindern kann. Das heißt, die Prävention ist das A und O. Und wenn man sich impfen kann und zu einer Risikogruppe gehört, braucht nur die entsprechenden Impfempfehlungen sich anzuschauen. Und wenn man diesen nachkommt, tut man sich selber schon viel Gutes. Und der zweite wichtige Aspekt ist die Früherkennung. Denn wir kennen septische Patienten leider erst viel zu spät. Und Patienten kommen auch in das Krankenhaus häufig viel zu spät. Gerade wenn man so einen Fall hat, wie bei Frau Sichermann, die selber im Krankenhaus ja gemerkt hat, ihr geht's nicht gut. Sie hat ein niemals dagewesenes Krankheitsschweregefühl wahrgenommen. Das ist ein Zeichen, was für eine Sepsis letzten Endes spricht. Und dieses zu erkennen und mit einer Sepsis in Verbindung zu bringen und die Frage zu stellen, könnte es Sepsis sein, das müssen wir tief im Bewusstsein verankern. Und deswegen bin ich sehr dankbar für Initiativen wie zum Beispiel Deutschland erkennt Sepsis, die ähnlich wie Herzinfarkten, Schlaganfallkampagnen in den letzten Jahrzehnten betrieben haben. Und das müssen wir jetzt auch für das Erkrankungsbild Sepsis tun. Da haben wir noch viel Arbeit zu leisten. Wenn wir, wie gesagt, die Aspekte Früherkennung über entsprechende Maßnahmen verankern können und die entsprechende Vermeidung durch Impfstrategien als ein Beispiel, dann haben wir viel Gutes getan und können viele fatale Sepsisverläufe verhindern.
Das heißt aber auch, höre ich raus, dass es wichtig ist, in der Lehre, bei Pflegekräften, aber auch bei Ärztinnen und Ärzten irgendwie genau besser zu schulen, weil wenn es im Krankenhaus nicht entdeckt wird, dann liegt es ja nicht nur an der Patientin. Herr Marx, also was muss da noch geschehen?
Absolut, das gehört in die Ausbildung, in die Fort- und Weiterbildung. Und es reicht ja auch nicht nur, wenn man es einmal lehrt, sondern man muss es sozusagen auch kontinuierlich wiederholen, dass es dann entsprechend auch tief verankert ist. Aber wir sehen zum Beispiel auch bei den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir zum Beispiel von anderen Kliniken als Rotationsassistenten haben, die 6 Monate zum Beispiel Intensivmedizin bei uns zumindest teilweise erlernen, wenn die dann auf ihre Normalstation gehen, dass die dann schon mal ein ganz anderes Verständnis haben und häufig dann auch schon die ersten Maßnahmen ergriffen haben, nachdem sie es früher erkannt hatten, als sie es vorher machen. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
Was nehmen Sie jetzt aus unseren wertvollen Gesprächen mit? Wie sollte die Intensivstation der Zukunft aussehen? Was muss vielleicht noch geschehen, damit Intensivstationen noch besser sind?
Also ich muss gestehen, ich war tief beeindruckt von Ihnen beiden, auch Ihren Schilderungen. Und es zeigt auch mal wieder, dass wir etwas sehr Wichtiges tun. Und das motiviert mich persönlich sehr, für mich persönlich, aber auch für meine Teams und auch für meine Arbeit in den Fachgesellschaften, in der DGI, dass wir nicht aufhören dürfen, hier ganz viel Aktivität, so wie heute, durchzuführen, um eben vielen Menschen das Leben zurück ins Leben zu ermöglichen. Vielleicht noch 3 Aspekte. Der erste geht in die Richtung von Herrn Professor Brenner. Wir haben außerdem ja viele Daten, muss man sagen. Und wir müssen auch sehen, dass wir jetzt in der Zukunft zum Beispiel auch das Thema Künstliche Intelligenz nutzen. Es gibt schon Algorithmen, die aus Standardparametern eine Sepsis, ohne dass ein klinisches Zeichen vorliegt, 10 bis 12 Stunden vorher vorhersagt. Und wenn wir diese Dinge in die Routine herüberbringen, dann können wir, glaube ich, ganz, ganz viele Leben tatsächlich retten. Das ist gar nicht so ein Zustand, den Sie geschildert haben, wo Sie hier waren, der findet dann vielleicht gar nicht mehr statt. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich mache das ja auch schon so ein paar Jahre und wir behandeln eigentlich grosso modo die Sepsis, egal welche Infektion dahinter steckt und welches Organ vielleicht dahinter steckt, relativ ähnlich. Und das kann nicht richtig sein. Wir müssen mehr differenzieren. Wir müssen auch vielleicht bei einigen Patienten, die wir eben anders behandeln müssen oder besonders schwerkranke Patienten, besonders teure Medikamente auch geben. Hier machen wir gerade Studien, aber das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das wirklich spezifizieren und idealerweise eine patientenindividualisierte Therapie dann in der Zukunft durchführen können. Und ein letzter wichtiger Punkt, ich glaube, es war heute auch sehr deutlich, natürlich ist das Überleben primär ganz wichtig, dass wir Sie hier heute auch erleben durften. Das ist, glaube ich, für die Patientinnen und Patienten auch das Allerwichtigste. Aber wir als Team, als Intensivteams, müssen auch verstehen, es geht nicht nur um die 28 oder 30 Tage Überlebenswahrscheinlichkeit, sondern wir müssen eben, dann ist sozusagen Job done. Wir sind toll.
Es geht um das Leben danach.
Es geht um das Leben danach. Genau, zurück ins Leben jemanden bringen. Aber dann geht's. Wir müssen wirklich andere Werte und auch andere die müssen wir auch erfassen und die müssen wir dann eben auch entsprechend verbessern. Und ich glaube, hier ist noch unendlich viel zu tun. Aber offen gestanden, wenn ich hier auch gerade jetzt die letzten 2 Stunden mit den vielen Menschen, die sich so hoch engagieren und auch die überlebenden Patientinnen und ihre Angehörigen sehe, die ja auch dann entsprechend ihre Aufgabe gefunden haben, bin ich sehr zuversichtlich.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für die Transparenz, für die selbstkritischen Gedanken, für die Offenheit und für die informativen Gespräche zum Tag der Intensivmedizin, der immer am 18. Juni stattfindet, organisiert vom Berufsverband der Anästhesistinnen und Anästhesisten und von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Und ich danke allen, die hier gesprochen haben und kann nur empfehlen, dass man sich noch mal anschaut unter zurück-ins-leben.de gibt es nicht nur dieses Video, sondern natürlich auch ganz viele Informationen zu den Themen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.